Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 77. Heute mit Flydi.
Ich bin der Flydi.
Mit Felix.
Jo.
Mit mir. Und dann haben wir da noch jemand an der VoIP-Leitung. Marc.
Howdy.
Audi?
Audi.
Audi Partner.
Richtig.
Marc von als Audi Partner. Seine neue Arbeit. Audi Partner.
Genau, Marc der Audi Partner. Ich glaube, das H ist über dem Atlantik verschollen gegangen.
Ja. Packet Loss. Oh, nein,
ja. Fuck. No.
Live zugeschaltet von drüben über einen großen Teich.
Moment, wenn hier einer von drüben ist, dann seid es ihr. Ja, ich bin hier im Westen.
Du bist falsch einfach.
Ja. Ah. Genau. Ich glaube, du bist schon wieder so weit im Westen, dass du schon wieder im Osten bist.
Nein.
Nee,
das wäre die andere Küste. Da könnte man sagen, okay, lass mal mit uns reden oder Japan
also,
oder so.
Also die Westküste ist im Osten, meinst du?
Jetzt hast du mich verwirrt.
Ja, doch.
Die Westküste ist im Osten, sage ich. Ja,
also genau,
vielleicht
richtig einfach.
So von uns aus.
Das war die
Ost-Westküste. Klar.
Das ist die klarer Fall Ost-Westküste.
Amis denken auch, hier in Europa sind Drachen. Das ist egal einfach.
Wir haben Burgen, also müssen wir auch Drachen haben.
Ja, richtig. Ja.
Wir haben ganz ehrlich, korrekt. Rumänien wäre ich mir echt nicht sicher, was da los
die
ist.
Die haben auch Dracula.
Ja. Na gut, und die Finnen haben Trolle.
Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist auch Wladimir, weil der ist überall in Russland.
Der ist immer noch nicht in Russland.
Der ist überall in Russland auch.
Das ist die Ukraine, oh, Mensch.
Ja, das ist was anderes.
Überall in Russland einfach. Ja, ja. Der ist fast so gut wie Arnold Schwarzenegger, nur dass der einfach nicht aus den USA kam und trotzdem Gouverneur geworden ist.
Genau.
Aber macht alles Sinn.
Vielleicht baut er sein Weltreich von dort auf.
Was? Wladimir?
Ja.
Wie? Mit Fäusten?
Ja, zum Beispiel. Genau, so hat das früher auch funktioniert.
Punching around the world.
Ja, ohne Scheiße. Einfach mal den politischen Gegner wegpunchen, wäre doch mal was Neues.
In Polen funktioniert das. Wir machen das da einfach so.
Sollte das in der Ukraine erst recht funktionieren. Aber könnten wir uns weg von diesen politischen Themen, zu denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, zu leckeren Themen kommen? Wir haben nämlich Kekse bekommen. Hier, der Danny und meine Freundin Maggie, die haben uns Kekse vorbeigeschickt.
Super gut einfach.
Wir haben die Packung schon in der Pre-Show halb leer gegessen oder sie ist noch halb
also
voll.
Also ein Viertel davon liegt noch bei mir.
Also ich fand ja die besten Kekse
lies
waren.
Mal vor.
Warte, ich lese das kurz vor.
Mhm. Schokokrossis heißen sie.
Ach, fuck you, ey.
Ach, Mann.
Gott, du gehörst einfach erschossen.
Er sollte das in Base 64
genau,
vorlesen.
Genau, ich wollte es in Base 64
achso,
vorlesen.
Achso, dass die Leute dann raten müssen.
Nee, jetzt ist vorbei, du hast es hart verkackt.
Du darfst ja hier.
Dann such dir andere. Welche fandest du am zweitbesten?
Okay, am zweitbesten fand ich. Lass mal schauen.
Genau. Der Chat oder ihr müsst dann in den Kommentaren posten, was das dann war. Du liest es vor in.
Fuck, das sind so viele Zeichen.
Lies es nicht in Leadspeak vor, weil das ist langweilig.
Okay. Ich lese es in Base 64 vor. Und zwar. Also alles, was ich nicht sage, das ist groß, das wird klein geschrieben. Groß V, 2, Groß V, PA, Groß G, 5, H, Groß Y, 2, H, 0, C, 3, Groß B, S, W, 6, Groß R, 0, E, M, Groß N, kleines O, Z, Groß Z, Groß W, 4 ist gleich.
Genau. So. Gut, das waren die zweitbesten Kekse. Also ihr seht,
und
wir haben auch
du sagst es jetzt einfach, weil dann bist du so hart erschossen,
nee,
dann kannst du das nächste vorlesen.
Hab ich nicht vor.
Wir haben hier also eine Bedienungsanleitung bekommen, welche Kekse das sind. Sie haben es Gott sei Dank doch noch in Klartext Deutsch draufgeschrieben, also sonst hätten wir echt Probleme gehabt. Also es steht da auch in Binär und in anderen.
Genau, weil Binär können wir viel besser lesen einfach.
Ja, es war jetzt aber zu lang, um das hier in Podcast vorzulesen. Deswegen. BS64, ihr könnt dann in den Chat pasten oder in den Kommentaren zu dieser Sendung, was ihr denn rausgefunden habt, was das für Kekse waren. Also vielen Dank nochmal dafür an Danny und seine Freundin. Es war hier sehr, sehr lecker oder es ist immer noch lecker, falls wir jetzt während der Sendung ein bisschen
snacken,
dann das müsst ihr einfach ertragen, da habt ihr jetzt keine andere Chance. Dann Eierköpfe der Woche. Ja, eine neue Kategorie, die sich der Makefu gerade ausgedacht hat.
Ja, wir haben immer tolle Kategorien der Woche.
Ja.
Und diesmal sind es Diebe, die einen Truck quasi gegaunert haben. Die haben den hart überfallen mit Waffen und Shit und sind mit losgefahren. Und in dem Truck war Cobalt 60 und es waren keine Terroristen. Das heißt, sie konnten damit nichts anfangen, haben es aufgemacht, haben reingeschaut, haben gesagt, was ist das für ein Kack? Haben keine Ahnung, was damit gemacht, sind rumgelaufen, haben es dann irgendwo hingeworfen und sind dann gegangen. Und Cobalt 60 ist einfach super hart strahlend und sie sind wahrscheinlich jetzt schon tot.
Ja, ich fand's auch schön, dass die Behörden gesagt haben, so, ja, wir suchen jetzt, aber jetzt nicht so hart, weil die sterben ja eh bald.
Das ist einfach so gut.
Ja.
Oder so schlecht für sie.
Das erinnert mich an eine Star Trek-Folge. Aber, was? Ja.
Die sterben eh bald?
Nee. Also mit so radioaktiv verstrahltem Zeug in irgendwie unterentwickelten Ländern. Planeten.
Mexiko, ja.
Muxico.
Mhm. Ja. Ja, schade, dass es keine Touristen waren. Terroristen.
Nee, das ist, glaube ich, besser, ja. Weil ansonsten hätten sie uns jetzt gesprengt, irgendwie mit dem Zeug oder so.
Ach so,
gut. Weil du kannst es auch für böse Sachen benutzen.
Aber wenn die bald tot sind, kommen wir doch gleich zum Toten der Woche. ISDN-Karten. Ihr könnt euch daran erinnern, damals so, also als die Leute noch ISDN hatten und kein schnelles DSL und so, da hatte man in den Rechnern so ISDN-Karten, damit man dann seine Internetverbindung aufbauen konnte.
Damals. Und
auch darüber faxen konnte. Und was hat man damit noch gemacht? Viele lustige Sachen. Also ich kann mich erinnern.
Kann man drüber telefonieren? Ich weiß es nicht. Ich hatte nie so ein Ding.
Stimmt, doch, ich hatte eine.
Ich habe das übersprungen.
Glaube ich, hatte auch eine von AVM. Jedenfalls AVM hat jetzt angekündigt, ja, lassen wir jetzt mal nach 25 Jahren. Und das war die Referenzkarte. Also irgendwie, die waren eigentlich einer der ersten, die diese ISDN-Karten gebaut haben und die irgendwie am schicksten, geilsten, besten gebaut haben.
Und eine der letzten, die es dann auch aufgehört haben wieder.
Ja, aber jetzt lohnt sich langsam nicht mehr. ISDN stirbt ja auch aus, ich glaube was, 2016 oder so ist ganz Feierabend damit. Ja, und sie hören jetzt einfach auf, die zu produzieren, weil sie eh keiner mehr braucht. Ich hätte auch noch zwei zu Hause, falls einer noch eine braucht.
Auch in ISA? ISA oder schon PCI?
Nee, PCI noch.
Nee, die musst du aufbewahren, weil die sind irgendwann mal viel wert.
Genau, so wie Überraschungseierfiguren.
Ja.
Oder Bitcoin.
Du kannst ja bunt anmalen. Weißt du, so, hey, das sind keine ISDN-Karten mehr, das ist
Kunst.
Das ist eine Überraschungseier.
Das hat reingepasst. Ich sprühe sie einfach rot an und sage, das ist Kunst.
Das ist eine Überraschungskarte.
Man weiß nicht genau, was sie mir macht.
Ja, genau.
So, kannst du mal dein Computer einstecken und schauen, was passiert.
Das sind Techno-Archäologen in 200 Jahren.
Vielleicht schon in 10 Jahren.
Oder so. Und die raven dann so rum auf den Karten?
Ja, was? Genau, die raven dann hart.
Techno-Archäologen.
Genau.
Wup, wup.
Genau, die kleben sich dann die Karten an den Körper und machen wup, wup.
Ja, macht Sinn eigentlich. Ja.
Und LEDs dran.
Ja, aber
das ist auf jeden Fall leuchten.
Nicht mehr.
Ja, ich meine, ist ja okay, dass die nicht mehr herstellen, aber was wirklich traurig ist an Toten der Woche, ist der andere Tote der Woche, finde ich. Der Greylock 2 Party Gorilla ist gestorben.
Was ist der Greylock 2 Party Gorilla?
Greylock 2 ist so ein Elasticsearch-basierter Log-Aggregations-Server-Dienst-Nupsi, der alle Sachen cool durchsuchbar macht und so.
Genau.
Und die haben immer total große Party gefeiert. Die hatten so einen Gorilla mit Hütchen und Tröte.
Das irgendwie. War übrigens der Oatmeal-Gorilla.
Ja, genau. Sie haben es wahrscheinlich den Oatmeal-Gorilla vielleicht geklaut oder.
Sie haben es einfach hart geklaut und noch nicht mal irgendwie versucht, es wegzuschuppen.
Vielleicht durften sie auch, weil ich haben sie gesagt, können wir den Party-Gorilla nehmen und dann vielleicht auch doch nicht.
Ja, vielleicht auch doch nicht. Wahrscheinlich das Zweite.
Genau, und auf jeden Fall, die haben jetzt irgendwie eine professionelle Webseite und ihre Tagline ist auch weg. Früher war ihre Tagline
Party, Party.
Manage your logs in the dark and have lasers going and make it look like you're from outer space. Piu, piu, boom, boom und so. Aber das ist jetzt alles nicht mehr da und die sind jetzt irgendwie so professionell Business und
die sind quasi jetzt also lame
langweilig.
Sind lame.
Ja, sie sind langweiler.
Kein Node.js mehr.
Nee. Aber sie haben noch eine hübsche Webseite. Ist da auch Bootstrap? Ja, ist Bootstrap. Natürlich.
Ist Bootstrap.
Also, hey. Auf jeden Fall schade, der ist jetzt tot, leider.
Mhm. Aber den gibt's noch bei The Oatmeal. Ihr sucht einfach nach Party Gorilla im Internet und der erste Hit ist es nämlich.
Sehr gut. Irgendjemand lebt aber auch wieder. Magnetbender.
Warum sind die untot?
Weil das Heise gesagt hat, beziehungsweise IX hat gesagt. Die Magnetbänder sterben längst nicht aus.
Das ist doch bestimmt nur irgend so ein Magnetbandhersteller, der irgendwie sagt, wir sterben nicht.
Das ist alles noch total wichtig.
Oh. Genau, kauft mehr Magnetbänder. Wir haben ja noch irgendwie 300 Supermillionen Stück.
Oder?
Die Magnetbandverschwörung.
Ja, fuck me.
Ja, die wollen halt auch Rost auf Plastik streuen. Das ist halt ihr Ding, ne?
Genau. In den anderen Clouds, da sind überall Chemtrails mit drin, kauft Magnetbänder.
Die sind irgendwie, wenn die Aliens kommen, dann seid ihr gewappnet, weil die können Computer kaputt machen, aber keine Magnetbänder
kaputt machen, weil da kannst du die Aliens mit Magnetbändern einwickeln und dann.
Kannst du auch so als Aluhut um den Kopf wickeln, nur halt mit Magnetbändern.
Oh, shit. Das ist voll die gute Idee.
Ja. Shit, Mann.
Kauft unbedingt Zombie-Überlebenskit fehlen.
Ja, Magnetbänder, 10.000 Stück.
Und
ich meine, wenn Heiser das sagt, dann muss es stimmen.
Also, wenn noch jemand welche braucht, ich habe tatsächlich auch noch ein paar rumliegen, die ich nicht mehr benutze.
Da gibt's ja wahrscheinlich 1.000 Standards, die dann irgendwie mittlerweile alle nicht mehr.
Flack, Schlupp.
Also, ja, Flug, Schlapp, Schlupp.
Ja, ich glaube, so heißen die
drei.
Hm? Doch, genau so heißen die. Und deswegen braucht die auch keiner mehr, wahrscheinlich.
Das könnte genau. Es gibt noch eine zweite Kategorie der Woche. Neben den Eierköpfen der Woche gibt es auch noch die SQL-Injection der Woche.
Ja.
Und zwar hat sich in Großbritannien eine Firma registriert, eine Limited, namens Droptable Consultants-Limited. Was ich gut finde.
Finde ich sehr gut.
Sicher, irgendwo wird jetzt irgendeine Marketingfirma, die immer, keine Ahnung, hallo, wir sind SEO-Consultants, wollen Sie uns nicht anheuern? Denen hat es garantiert die Datenbank jetzt weggeknallt, weil sie irgendwie Web-Scrapen und Droptable Consultants-Limited. Ja.
Jetzt, die haben bestimmt auch einen Mitarbeiter, der Null heißt.
Ist dann wird es ganz hart.
Ja. Mr. Null.
Mm. Mm.
So schön. Finde ich super auf jeden Fall. So, machen wir einfach weiter, oder?
Ja, kommen wir zu den News, oder?
Ja.
Ja, einfach die Woche auch was Lustiges. Irgendwie Leute, die Pornos geguckt haben oder Pornos gestreamt haben,
gestreamt bekommen
sind haben. Irgendwie abgemahnt worden.
Und zwar hart.
Hart abgemahnt. Ja, wer weiß,
was die
gemacht haben, damit die hart abgemahnt werden.
Und zwar,
von diesem RedTube oder so.
Genau, also es ging
Streams geguckt irgendwie.
Genau, es ging darum, dass irgendwie Leute auf RedTube waren und dann haben sie auf einmal einen Abmahnbrief bekommen. Und die Frage ist, wie ist diese Firma an die IP-Adressen gekommen?
Mhm. Also
da gibt's viele tolle Verschwörungstheorien.
Ja, ich kann. Aber und vor allem sind irgendwie Leute in Deutschland von Telekom-Accounts irgendwie abgemahnt worden oder so, habe ich
ganz
gelesen.
Ganz interessante Sache. Komm, also, jetzt vielleicht erzählt einer.
Die hätte haben einfach alle Theorien geschickt.
Ja, das
haben einfach die ganze
weil
Welt
alle gehen
geschickt
auf RedTube.
Ja.
Ja. Nee, ich glaube, die
das
haben sich einfach
so eine Top 10 Webseite, keine Ahnung.
Ja, genau, ich glaube, die haben sich einfach
Porno-Website
so random paar hunderttausend IP-Adressen rausgesucht und gedacht, ja, komm, Pornos guckt doch jeder. Aber die haben
quasi jeder schuldig.
Tatsächlich haben die so abgemahnt, dass sie gesagt haben, okay, wir sind wir vertreten den Rechteinhaber für diesen einen Pornofilm.
Ja.
Das heißt, die müssen auch gewusst haben, welche Pornos geguckt wurden.
Kommen wir zur zweiten Theorie.
Konkurrent zu dem ist?
Ja, oder? Die Konkurrenztheorie dazu, die wäre quasi, die haben bei RedTube Werbung geschalten und quasi über den Referrer rausgekriegt, wo die angezeigt
Kannst
wurde.
Kannst du nur für bestimmte Pornofilme Werbung mitmachen?
Du kriegst, keinen Referrer, die können es ja maximal über iFrames machen.
Yep.
Und normalerweise kriegst du da doch keine Referrer rüber, oder? Das ist doch in einer anderen Sandbox irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall andere Matrix.
Aber ja, okay, also dann könnten sie zumindest sagen, ob ihre Werbung auf RedTube bei einer bestimmten IP angezeigt werden würde. Weil das kriegt man auf jeden Fall raus. Ja gut, wenn der Referrer nicht mitgeschickt wird, dann wird's schwierig.
Richtig.
Und deswegen gibt es also wahrscheinlich lügen sie einfach und haben einfach wild behauptet, jeder hat diesen Porno gesehen. Wahrscheinlich hat's gar keiner.
Also es war Amanda's Secret übrigens, der Pornofilm.
Ich find's ja, ich habe hier gerade noch mal die RedTube-Stats von Alexa.com verlinkt. Also stellt sich raus, global 105 meistbesuchte Seite im Internet.
Was, YouPorn ist davor noch oder dahinter?
Habe ich noch nicht geschaut, aber das Ekelhafteste fand ich eigentlich die Daily Time on Site 6 Minuten 1 Sekunde. Also jetzt weißt du ungefähr, wie lang der durchschnittliche...
Oh Gott, geh aus meinem Kopf raus!
Ja.
Ja, Mr. Porno.
Ja.
Oh, YouPorn.com ist 103, also die sind noch 2 davor und da bleiben die Leute auch 7 Minuten 26. Rang 103 und die sind 7 Minuten 26, also fast anderthalb Minuten länger.
Länger.
Ist das gut oder schlecht?
Das sind, glaube ich, das was Gutes, oder? Obwohl, du brauchst ja länger, dann ist ja gar nicht so gut.
Ja, vielleicht sind da auch mehr Videos, die Leute brauchen einfach länger, um das entsprechende Video zu finden.
Das entsprechende. Amanda's Secret. Noch eine Theorie war, dass sie quasi einen Honeypot aufgebaut haben. Und die Leute klicken dann nicht auf redtube.com, sondern redtube.net und haben dann halt so eine Seite und werden dann weitergeleitet an die echte RedTube-Seite und dann wissen sie nämlich genau, welche welches Porno-Video geschaut wurde.
Porno-Proxy.
Der Porno, ja. Also. Porno-Honeypot. Da okay. nicht dein Ding rein.
Apropos berühren, ja, Ubuntu Touch kommt ja.
Ja.
Oder nee, apropos kommen, Moment.
Saugute Überleitung. Ja, also Mark Shuttleworth hat angekündigt, dass irgendjemand demnächst bald Ubuntu Touch Telefone baut.
Ja, irgendjemand. Wahrscheinlich er selber mit seinem Lötkolben.
Also, sie sind jetzt dabei, nicht nur das Betriebssystem zu bauen, sondern es wird jetzt bald geliefert. Irgendein geheimer Hersteller wird die Dinger bauen und sie kommen dann nächstes Jahr auf den Markt.
Wahrscheinlich
ZTE.
Oder LG, obwohl LG hat ja noch ZBS. Nee,
Quatsch. Ja, was, wir hatten noch nix.
Alcatel.
Alcatel-Phones, genau. Obwohl, die haben doch. Eigentlich, die sind mit Android ziemlich hart dabei eigentlich. Die sind super cheap.
HTC braucht jetzt mal wieder.
HTC braucht ein neues Betriebssystem, ja. Finde ich auch.
Samsung hat genug Betriebssysteme. Also ich meine, die könnten auch noch alles bauen, aber es ist, wäre jetzt die auch nicht.
Ja. Was gibt's noch?
Nee, HTC. Ich würde, oder irgendein
No-Name. HTC hat man so lange nichts mehr von gehört. Ich weiß gar nicht,
was
HTC One oder sowas war.
Am Anfang waren die ja mit Android richtig cool drauf und irgendwie haben die den Anschluss verloren. Ja. Motorola!
Die haben doch bestimmt irgendein anderes Phone.
Oder? Nee, Motorola gehört halt Google. Die werden gerade nichts anderes bauen. Nee,
das stimmt.
Apple
baut Canonical Touchphones.
Auf jeden Fall.
Endlich.
Also, wir wissen es nicht. Also, wenn sie einen großen Coup gelandet haben, dann ist tatsächlich HTC oder ein etwas größerer LG. Nokia, die neuen Nokias, ne?
Connecting people.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch die Theorie, dass wenn Jolla gut läuft, dass Nokia Jolla wieder kauft, um dann wieder
zu Microsoft zu werden.
Was? Nein, um dann wieder Telefonhersteller zu sein.
Okay.
Ja. Nokia hat jetzt gerade ihre Telefonsparte verkauft, macht irgendwas anderes und kauft dann später irgendwann einen anderen Hersteller.
Ich bin sicher, die haben irgendwo Verträge, wo drin steht, dass wenn sie ihre Telefonsparte verkaufen, dass sie nicht sofort wieder anfangen dürfen, Telefone zu bauen.
Ja, aber 2 Jahre, vielleicht 3, 4, 5. Ja. Vorher machst du so einen Scheiß sowieso nicht. Aber zurück zum Thema Ubuntu oder Canonical hat irgendjemand gefunden, der die Dinger baut und nächstes Jahr kommen sie raus. Mehr, sobald wir mehr wissen. Jetzt können wir auch nur Rätsel raten.
Und dann machen wir das doch weiter.
Ja, haben wir doch auch gerade gemacht.
So schön.
Sandstorm. Megfu.
Sandsturm. Ich habe das bloß gelesen. Ich habe gedacht, irgendeiner kann da härter was drüber sagen. Und zwar.
Dann schreib's nicht rein, wenn du.
Ich habe so viele Sachen reingeschrieben, weil wir sonst nichts hätten.
Ach so.
Ich
lese gerade noch.
Nein, es geht um einen Webserver, so wie ein Nginx oder ein Apache, der super viel 1000 Millionen Mal schneller sein soll als der Nginx und 3 Milliardenfach schneller als der Apache zum Beispiel.
Wie macht er das?
Und zwar, sie haben gesagt, ja, beim Nginx, da werden die Bits super lange im Speicher rumgemoved, bis die dann endlich auf die Leitung gehen und ihre neue, wie sie es quasi gemacht haben, ist, sie nennen es Zero Copy und achten quasi darauf, dass der Speicher selber nicht angefasst wird, sondern einfach dann direkt rausgeschickt wird. Und dann hat er bei 10 Gigabit Leitung irgendwie 13% CPU-Load und der Nginx schafft noch nicht mal die 10 Gigabit voll zu machen. Aber das sind halt wieder irgendwelche komischen zusammengeschriebenen Benchmarks, wo man dann sich genau anschauen muss, was die eigentlich machen. Und zwar, sie benutzen Zero Copy für ihren Magics.
Das ist halt auch so die Frage. Zum einen sind es halt nur Benchmarks für statische Dateien, was man ja auch brauchen könnte, aber jetzt halt so.
Ja, der Nginx macht eh nicht viel mehr. Der liefert doch normalerweise schon Files
aus. Reverse Proxy und Caching und so Geschichten
macht er. Ja, richtig, und es sind ja meistens eh nur statische Files. Also Caching ist jetzt nicht so viel.
Ja, du kannst Web-Applikationen cachen. Wenn die richtigen Caching-Header setzen, dann kannst du ja auch dynamisch generierte Inhalte, die quasi am Nginx terminiert werden, dort cachen und dann quasi hintendran eine Farm von Application-Servern haben. Also Nginx wird halt oft auch für Load-Balancing und für Geschichten und SSL-Terminierung und so weiter eingesetzt und da bringt es dir halt jetzt nichts, wenn der superschnell statische Dateien ausliefert. Das zweite ist, die haben jetzt halt hier gebenchmarkt mit einer 10-Gigabit-Leitung und ich kenne tatsächlich sehr wenige Leute, die Server mit 10 Gigabit betreiben, die auch so übers Internet zugreifbar sind. Also wird dann halt auch schon schwierig.
10 Gigabit?
10 Gigabit,
ja. Wenn du einen Server hast?
Ja, und wo kannst du, also ich
wenn du fette Server hast?
Ja, aber weißt du, jetzt so gerade so irgendwelche Hosting-Anbieter, wo man normalerweise so seine Infrastruktur hostet, da fallen mir vielleicht eine Handvoll ein, wo man mal irgendwie Gigabit vielleicht bekommt. Aber nee. 10 Gigabit, das wird dann schon sehr, sehr teuer. Also das ist halt, was ich damit sagen will, ist, es ist ein sehr spezieller Use Case, der sich wahrscheinlich für den normalen Betrieb von Web-Applikationen oder von Webseiten so, also da hast du wahrscheinlich gar keine großen
Aber Vorteile. Aber schneller ist grundsätzlich immer cooler.
Ja, schneller.
Weil du kannst ja mehr andere Sachen tun, klar, in der Zeit.
Schneller und weniger Overhead ist ziemlich cool, durchaus. Hier steht auch, dass das demnächst, also ist momentan noch nicht Open Source, soll demnächst auch Open Source werden. Schauen wir mal unter was für eine Lizenz. Also Konkurrenz ist gut und belebt das Geschäft. Und wenn die Webserver deswegen schneller werden, ist cool. Ich würde allerdings mal, mich würde echt mal interessieren, wie die das, dieses Zero-Copy dann tatsächlich vonstatten bringen. Also die versuchen dann irgendwie, das zu umgehen, erst Dateien in irgendeinen Buffer zu laden und dann an die Netzwerkkarte zu schicken, sondern versuchen das irgendwie direkt zu machen, aber
ja, hast also du
eine Ahnung, wie das
funktioniert? DMA?
Was es schon gibt?
Was mir auch einfallen würde, dass die das über DMA machen, aber ich glaube, das...
Also was es schon gibt, ist, wenn du auf relativ weit unten bist, dann hast du... was das nennt sich Sendfile. Ja. Und das ist quasi ein
System Call.
Genau, ein System Call, der das für dich übernimmt und dass du quasi die nicht erst in den RAM laden willst, um die zu
senden. Das schreiben sie aber auch. Also im Paper schreiben sie, dass sie, ist ein bisschen komisch, weil sie schreiben, also High Performance Low Footprint Web Service adopts a non-blocking event-driven model. It relies on OS primitives, zum Beispiel KQ. Und for readiness event notifications as well as data movement send file. Mhm.
Aber KQ also, ist doch eine Solaris-Schnittstelle, oder?
Ja, FreeBSD.
Oder FreeBSD?
Also sie sagen, sie haben es auf Linux 3.6.7 und FreeBSD stable gemacht, was komisch ist, weil KQ gibt es halt unter Linux nicht, aber dann wird es eben EPOL sein.
Ja, vermutlich, weil, wie gesagt.
Ich glaube, das ist Blödsinn. Also sie vergleichen es hier ein bisschen mit Sandstorm, mit Linux und Nginx oder Linux und FreeBSD. Und aus irgendeinem komischen Grund ist er wesentlich schneller als FreeBSD und Nginx, bei wenig Connections, aber gerade bei vielen Connections ist das irgendwie kaum Unterschied. Also das sind ein paar Average Millisekunden, Average Latenzen, ein paar Millisekunden. Ich glaube einfach, du kannst wahrscheinlich einfach über Kernel-Tuning da aus den anderen auch noch was rausholen und über die passenden Config-Parameter.
Wie gesagt, also sollte das tatsächlich der Fall sein, dass er so viel schneller ist, dann ist es vielleicht mal ein Grund für andere Webserver, da ein bisschen nachzuholen. Hm? Schadet ja nicht.
Ja genau, also Kernel-Tuning ist ja eine coole Sache. Ich meine, wenn es für alle Sachen geht dann auf einmal, das wäre natürlich noch cooler. Genau. Wenn du einfach sagst, ja, mach diese Bonus-Feature-Parameter in deine etc-syscontrol.conf und dann ist dein Computer 1000-mal schneller, wäre doch voll gut einfach.
Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wie viele Webseiten laufen mit einem Standard-Apache, der irgendwie ein Prefork-Modell fährt, wo halt irgendwie ein blockender Worker-Prozess pro User irgendwie gestartet wird. Und das ist halt super ineffizient eigentlich, aber das machen halt
Reicht ja für die meisten.
Das wollte ich gerade sagen. Also das machen unglaublich viele Webseiten, aber für die reicht das halt auch. Die müssen dann halt nicht so super. Ich meine, theoretisch, ja gut, unser Download-Server, der läuft jetzt auf einem Nginx und der liefert da auch sehr zügig unsere ganzen Sachen aus. Ich glaube, theoretisch würde das gleiche mit minimal mehr Overhead auch mit einem Apache laufen. Das ist halt einfach nur so, ja, weil wir können.
Ja, bei statischen Files hat er ja Vorteile, also ganz klar.
Der Nginx?
Ja.
Ja,
genau. Ja. Also muss einfach weniger machen.
Als ja klar, ich meine, das ist halt das I/O-Modell. Ich meine, du kannst ja auch ein non-blocking NPM-Modul beim Apache laden.
Ja.
Also, ja. Ja. Aber gut, dass es da neue
Konkurrenz mehr Webserver, mehr gut. Also ich meine, gerade Nginx ist ja, glaube ich, jetzt auch der zweitmeist Benutzte. Der hat, glaube ich, den ISS schon überholt oder so. Oder fast. Oder
ich hoffe doch. Ich glaube, der ist mittlerweile so nach Apache der meistverbreitetste.
Was ihn auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen gefährlich macht, weil dann halt mehr Angriffe wahrscheinlich gegen...
Also, was sagt das Ding hier? Irgendwie 37%? Ist irgendwas anderes? Ich habe hier irgendwie komische Stats gefunden, aber ich weiß nicht, wozu sie gehören.
Nee, also, Netcraft macht das, oder wie heißen die immer, die Statistiken,
also,
die immer machen? Netcraft.
Ja, macht Netcraft.
Okay, also Apache wird Testing. Laut... Fuck, von wann ist denn das immer? Gut, wenn sie einfach nicht das Jahr dabei dazu schreiben. Macht so viel Sinn.
Jetzt müsste man bloß finden... Wo die veröffentlichen, wann, wie viel, Hosting.
Sollen wir weitermachen?
Oder? Ja. Machen wir weiter.
Genau, das ist eigentlich auch ein Thema, was wir, glaube ich, kurz besprechen können, weil das so interessant jetzt nicht ist, aber in der Node.js-Gemeinde gab es letztens so ein bisschen Shitstorm, der da durchgetrieben wurde. Könnten wir mal kurz drüber reden. Zwar.
Also ich kann noch kurz sagen, Nginx ist immer noch auf Platz 3.
Ja,
mit 14% und Microsoft hat noch 28, aber weit ist das auch nicht mehr entfernt.
Ja, gut. Genau, und zwar gab es vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube letzte Woche, gab es einen Pull-Request für libuv, also diese IO-Bibliothek, die quasi so Linux, also Unix APIs und Windows APIs kapselt und dann quasi als Ausgangsbasis für Node.js dient. Und da hatte jemand in der Dokumentation ein paar Worte ersetzt und das hat irgendwie für Aufruhr gesorgt. Und zwar hat er halt irgendwie ein generell männliches him durch them ersetzt, so was halt geschlechtsneutral sein soll, dass ich irgendwie Frauen oder Leute, die sich anderen Geschlechtern zugehörig fühlen, nicht ausgegrenzt fühlen.
Ich glaube, die hätten sich nicht ausgegrenzt gefühlt, muss ich sagen.
Ich glaube, das ist halt auch kein Ding. Also ich habe halt dann mal so auf Twitter, als es gerade vorbeiging, so mitbekommen, da gab es dann halt noch so einen Vergleich mit irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendeinen Python-Framework, wo ein ähnlicher Pull-Request gestellt wurde und dann war halt so, ja, okay, merged.
Ja.
Jetzt interessiert er im Endeffekt auch keinen. Das Problem ist, sobald einer anfängt drüber zu reden, geht der riesige Shitstorm los.
Ja, ich fand's dann halt irgendwie so ein bisschen beschämend, dass dann halt Leute angefangen haben, denjenigen, der diesen Pull-Request gestellt hat, irgendwie bloßzustellen oder irgendwie runterzumachen, weil er irgendwie was Gutes tun wollte. Und also ja, das war halt irgendwie sehr.
Es ist halt ein Thema, das echt fucking eigentlich niemand interessiert, außer die 5 Leute, die da extrem, extrem drauf abfahren und die 5 Leute, die da extrem, extrem dagegen sind. Und dann irgendwie.
Ja, also letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass einer der Kernentwickler von libuv quasi ja das Projekt verlassen hat und da irgendwie nicht mehr mitmacht.
Ja, ne?
So macht was. So viel Sinn. So viel Sinn.
Ist das jetzt, auch gut. Ist jetzt tatsächlich die Frage, ob das irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendjemand weitergebracht hat, aber ja.
Nee, es bringt niemals irgendjemand weiter. Man darf nicht drüber reden und dann ist alles okay. Oder man akzeptiert dann, man sagt den Merch, ja, ist mir völlig Bums, wie das Pronomen heißt, ja. Aber sobald irgendjemand irgendwas,
Hey, die Diskussionen werden halt schnell hässlich. Jedenfalls zum eigentlichen Thema gibt's jetzt halt die Diskussion, ob man denn nicht Node.js von Joint entkoppeln sollte und quasi da eine Organisation draus machen sollte. Da ist auch der Name Apache Software Foundation gefallen.
Open Apache Graphic Foundation.
Schwierig.
Das ist echt krass, das sind irgendwie 3 Millionen Leute, die irgendwas geschrieben haben.
Mindestens.
Oder nicht Leute, die was geschrieben haben, sondern einfach nur Comments.
Ja.
Und es sind nur 2 lustige Bilder drin, beziehungsweise 1, was nicht lustig ist und einmal ein XKCD und damit hat er eine quasi gewonnen. Also ja. Nicht der mit dem unlustigen Bild, sondern der mit dem XKCD.
Ja. Was haltet ihr davon?
Riesiger Shitstorm um nichts.
Ja.
Gibt's ab und zu mal im Internet passiert. Und der XKCD passt deswegen auch ziemlich gut. I can't come now, somebody's wrong on the internet.
Ja. Ich meinte eher so die Geschichte, macht es Sinn, sowas wie Node.js in eine unabhängige Organisation zu packen? Oder ist es gut, dass da eine Firma dahinter steht, die Entwickler aktiv finanziell unterstützt?
Ist ja nicht so, als ob sie es danach dann nicht mehr machen, oder?
Ja, ist halt die Frage. Also momentan, da gibt es doch, glaube ich, eine zweite Firma.
Wenn Leute Geld dafür bekommen, dass sie irgendwie für Sachen arbeiten, das ist prinzipiell eine gute Sache.
Ja, genau, da gibt es noch eine zweite Firma, Strongloop, die auch mittlerweile viele Entwickler beschäftigen, die an Node mitarbeiten. Da ist halt dann eh die Frage, ob das dann, wenn es da mehrere größere Player in dem Bereich gibt, ob man es dann vielleicht nicht generell unabhängig machen sollte. Aber dann nachher hast du dann wieder so ein Fuckshit wie bei Java, wo dann irgendwie ein Java Community Process hast und jedes Mal, wenn du irgendwie ein Feature implementieren willst, musst du erstmal 20 Monate debattieren. Und dann gibt's halt so solche Leute wie irgendwie eine ganze Weile die Apache Software Foundation, die einfach prinzipiell als politisches Statement alles abgelehnt haben. Ist halt schwierig, weil dann hast du wieder Bürokratie und dann steht das Ganze wieder der Innovation eigentlich im Weg. Und das macht halt auch keinen Spaß.
Also ich meine, es gibt Open-Source-Projekte, die funktionieren so und andere, die funktionieren so.
Ist halt die Frage, was man da für ein Mittel findet, um sich irgendwie...
Es kann beides gut funktionieren, aber ich meine, man muss halt auf seine Community auf Acht geben. Also wenn man merkt, das klappt so, wie es jetzt funktioniert, nicht für alle Zukunft, dann muss man sich was überlegen. Und dann ist so eine Foundation gründen, also jetzt eine Apache geben, aber das vielleicht irgendwie anders organisieren, dann muss man es halt so machen, ja. Aber es gibt durchaus auch Projekte, wo es gut funktioniert, wenn das eine Firma in einer Hand hat.
Ich denke gerade so, ja, mach mal weiter.
Ja, aber es gibt auch zum Beispiel Joomla oder sowas. Die hießen ja, das war ja vorher Mambu oder so und war auch eine Firma und dann gab es da auch Zoff und heute kennt die auch keiner mehr, weil sich da die Community komplett entschieden hat, irgendwas anderes zu machen. Und wenn dein Geschäftsmodell halt nur darauf basiert, dann musst du halt gucken, dass du irgendwie mit deiner Community klarkommst und dann vielleicht auch mal Mitbestimmung und vielleicht eine eigene Foundation oder wie auch immer gründen. Hilft halt nichts.
Jo.
Ja, also ich denke gerade so, also du brauchst auf jeden Fall Firmen, sonst, also Open Source komplett ohne Unterstützung von wo irgendwelche Leute quasi beruflich dran arbeiten, das geht fast nur für illegale Download-Tools. Weil, also sonst haben halt, du findest selten viele Nerds, die A, so gut sind, dass sie das Zeug auch programmieren können und auch noch gleichzeitig Interesse dran haben, das Zeug am Laufen zu halten.
Und die Zeit dazu.
Außer sie setzen es halt selber ein. Also gerade so Sachen, J-Downloader, diese ganzen Rapid-Share-Geschichten, bla bla.
Ja, aber die machen ja Geld mit Affiliates. Also das funktioniert ja auch. Du kannst ja bei J-Downloader zum Beispiel einen Rapid-Share-Account kaufen. Also direkt in dem Ding drin und dann kriegen die quasi Affiliate Money.
Und wer ist die? Wer verwaltet das Ganze? Ist dann ein Hauptentwickler, der halt ein paar Leute neben sich hat?
Mr. J-Downloader.
Gut, dann ist Mr. J-Downloader quasi die Firma, die dahinter steht und damit Geld verdient.
Das ist der Joseph Downloader. Joseph Downloader. Er downloadet alle Sachen für dich.
Ja, er löst wahrscheinlich auch die Captchas.
Ja, sobald halt keiner dahinter steht, der da irgendwie Geld mitmacht, dann wird es normalerweise so eine Kraut-und-Rüben-Geschichte. Und das, also für kleine Projekte geht es noch gut, aber sobald du es halt irgendwie ein bisschen komplexer hast und so, ja, läuft auf Linux und macOS und Windows, dann hast du da einfach einen riesigen Clusterfuck.
Okay, ganz kurz, JDownloader wird gebackt von der Firma AppWork GmbH, CEO Thomas Rechenmacher. Also da ist einfach eine Firma hinter.
Da gab es halt letztens auch irgendwelche Sachen irgendwie, dass sie das nicht mehr anbieten dürfen in Deutschland.
Ja, aber es ist auch schon jetzt 3 Monate oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, da gab es irgendwas, aber ist auch egal.
Ja.
Das Schlimmste an dem Ganzen, um vielleicht wieder den Bogen zuzumachen, ist, dass bei diesem Node.js Pull Request, dass es tatsächlich 2 Sätze waren, die da geändert wurden. Yep. Und ganz ehrlich, es könnte auch blöd gelaufen sein und es war einfach ein Deutscher, der das dumm geschrieben hat, weil bei uns heißt halt einfach der Benutzer und niemand sagt wirklich die Benutzerin. Also ich glaube,
Mark, was sagst du? God
damn it. Weiß es nicht, Benutzerinnen
der Benutzerinnen.
Ja, genau. Und ich denke, also so wie sie es liest, könnte das auch, weil er dann irgendwie and they told him that he should stop writing oder so bei einem Stream. Und das ist, kann halt auch echt sein, dass es ein Deutscher war, der sich gesagt hat und sagt man dem Benutzer, dass er aufhören soll zu schreiben. Und also ich finde es im Deutschen ist es dann noch unklarer, was es denn genau ist, weil halt irgendwie wir dieses Gender dann schon im Nomen drin haben und nicht nur Nicht nur in dem Hi oder She. Auf jeden Fall riesen Clusterfuck. Am besten nicht drüber reden, dann geht alle Probleme gehen dann weg.
Na, ich bezweifle es, aber das funktioniert so leider nicht.
Also ja, es ist halt irgendwie sehr seltsam, was da aus einfachen, gut gemeinten Pull-Requests dann von der Debatte entsteht, finde ich
sehr. Sie hätten ein riesiges Wrestling-Match machen sollen einfach. Es hätte geholfen, einfach. Dass sie
Round one,
sie hätten sich gegenseitig quasi Royal Rumble-mäßig und der gewinnt, der darf dann merchen oder nicht.
Ja, ich esse mal deswegen einen Keks für einen guten Zweck.
Für einen guten Zweck.
Kekse für einen guten Zweck.
Ja. Dass du dick wirst.
Ja, das ist ein guter Zweck.
Mhm.
Ja, ja, Winter kommt, Ingo braucht Isolation, Isolierung.
Ja.
Genau.
Wintersteck. Mach mal weiter mit Vagrant.
Total. Vagrant 1.4 ist draußen und Felix mag es immer noch nicht, aber langsam kann Vagrant Sachen, die nicht durch ein 13-Zeilen-Bash-Script ersetzt werden können.
Vagrant. Der Scheiß. Ja, okay.
Das
konnte es davor aber auch schon, aber die Sache ist, das sind nicht die Sachen gewesen, die mich interessiert haben.
Ja, sind sie normalerweise nie, aber in dem Fall, die haben jetzt den Docker-Provisioner zum Beispiel. Du kannst jetzt mit Vagrant auch Docker steuern. Bedeutet, du müsstest dann quasi noch ein 30-Zeilen-Bash-Script bauen, das Docker steuert und das kann jetzt Vagrant.
Und das haben sie jetzt nur in 300 Millionen Zeilen gemacht.
Ja, das ist und die machen also ein paar coole Sachen, aber gerade der Machine-Readable Output ist ganz nett, wenn du, jetzt kannst du quasi mit deinem Bash-Script das Vagrant oder das VirtualBox-Zeug noch besser steuern.
Das ist so praktisch.
Ja, und also sie arbeiten zumindest aktiv dran rum und machen mehr Provisioner und irgendwann will ich mal Docker benutzen, aber ich weiß noch nicht für was.
Docker ist leider so ein bisschen, also von meiner Seite aus, ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, nämlich sie sind zu diesem Auto-Provisioning für riesige quasi Betriebssysteme gegangen, im Gegensatz zu ich virtualisiere quasi nur einen Prozess, beziehungsweise nicht virtualisieren, sondern nur jailen, und das ist ein bisschen schade. Also das kann man machen mit dem, was sie benutzen, nicht mit dem ganzen Linux Magic Container-Zeugs, aber sie machen es halt wirklich so, okay, wenn du neue Applikation jailen willst, dann nimm dieses Ubuntu-Image und da ist alles mit dabei und du kannst dann deine Applikation im Init-Script starten. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
Wo wir gerade beim Thema sind, habe ich heute irgendwo auch auf Hacker News oder sonst irgendwo gesehen, Doku. Das klang auch ganz interessant. Das ist so, wir haben hier so Platform as a Service, baut auf Docker auf, ist aber irgendwie nur ein 100-Zeilen-Bash-Script.
Genau, das sieht auch ganz interessant aus, weil er irgendwie alles laufen lassen kann. Problem ist natürlich, dass das ist ein nettes Proof of Concept, aber du kannst damit halt keine Infrastruktur betreiben. Also wenn du Sicherheitsupdates auf deine Server rauspushen willst, aber du hast halt diese handgefrickelten Applikationen, wo du irgendwie sagst, ja, aber ich habe doch ein Image, das ich hin und her schieben kann. Es ist halt alles nicht dafür gemacht, dass das irgendwie voll gemanagt ist mit irgendwie so Sachen wie Puppet oder Chef oder sonst was. Naja.
Ja, also ist halt vielleicht ganz nett, wenn man sich mal so ein bisschen ein paar Sachen bauen will und dann halt einfach, okay, ich habe jetzt mein eigenes Zeug, ich kann mir sowas wie Heroku selber bauen, ich push da Dinge hin und plötzlich ist es halt live. Das ist schon ganz nett. Aber muss ich mal schauen, ich habe mir jetzt auch irgendwie vor einer Weile nochmal einen V-Server geholt, wo ich irgendwie Sachen drauf hin umziehen will. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwie mal Dinge automatisieren, damit ich das alles nicht mal vorhanden machen muss. Aber ich werde wahrscheinlich...
Ja, da kannst du dann nochmal drüber erzählen. Ja. Du machst jetzt auch ein bisschen Chef oder nee, was?
Chef, ja.
Du machst Chef.
Ja, ich mach Chef.
Okay. Ja.
Okay. Dufte Sache, ne?
Ja.
Genau. Was auch eine dufte Sache ist, iBeacon wird jetzt also langsam immer aktiver.
Erklär nochmal, was iBeacon ist.
iBeacon ist
von Apple irgendwas, ne?
Ist von Apple, Bluetooth Low Energy, wo du quasi so Near Field Communication artig irgendwelche Sachen auf dein Handy machen kannst. Das hat angefangen mit dem Apple TV, dass du einfach sagen konntest, hier Apple TV aufsetzen, und dann sagt er, ja, du kannst jetzt den Scheiß eintippen oder du hältst einfach dein iPhone dagegen. Und du kannst dann quasi, ich glaube, Applikationen einfach registrieren auf bestimmte Beacons, die ausgesendet werden. Du kannst dann sagen, hey, ich bin irgendwie das iPhone OS, und wenn der Apple TV fragt, dann poppe ich auf und sag, soll ich dem das WLAN-Passwort verraten? Und das wollen sie jetzt wohl auch irgendwie für zum Beispiel die Newsstand-App machen, dass du dann per iBeacon quasi sagen kannst, hey, wenn der hier in der Bibliothek zum Beispiel ist, dann hat der Zugriff auf die entsprechenden Newsstand-Subscriptions für Time oder für sonst was. Oder wenn du beim Doktor bist, bedeutet, die könnten quasi so eine, Magazin-Ausleihgeschichte über dieses iBeacon-Location basiert lösen. Was eine ganz coole Sache ist.
Ja, und es hört sich für mich so ein bisschen auch an wie dieses diese Mülleimer, die WLAN hatten und damit dann geschaut haben, wo du gerade warst.
Ja, und genau das, so in der Art. Ja,
das ist halt, das kam halt nicht so gut an in London. Aber iBeacon vielleicht ist es besser.
Ja, ich meine, iBeacon bringt dir halt was, indem die einfach sagen,
ja, genau, können, sie ja, bringt dir was als mehr als Werbung halt. Aber trotzdem ist es auch, hat auch wieder den Effekt, dass du quasi getrackt werden kannst, und zwar wirklich deine Identität.
Ja gut, aber das kannst du ja normalerweise auch über die IP vom Mobilfunknetzwerk vielleicht oder deine
WLAN-IP. Normalerweise sind aber deine Provider für diese verschiedenen Sachen quasi dazu verpflichtet, dass die das nicht verkaufen.
Doch, die verkaufen deine Daten. Ich meine, die verkaufen deine Geolocation an TomTom und Co. Also anonymisiert in Anführungszeichen natürlich. Ich weiß nicht, inwiefern der eigene Identität
genau,
gegeben wird. Ich glaube, also Apple ist recht pissig, was zum Beispiel diese ganzen UUIDs angeht. Also in den letzten iOS-Releases haben sie dann immer gesagt, so sorry, ihr kriegt keine UUID vom Handy mehr, ihr kriegt irgendeine zufällig generierte ID, die behält der Benutzer, aber sie ist halt nicht ans Handy gebunden. Oder wenn er die App runterwirft und neu drauf macht, hat er eine neue ID.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du irgendwie das Time Magazine hast oder so, dann brauchst du ja irgendwas, um dich zu identifizieren, dass du quasi dieses Time Magazine lesen darfst.
In dem Fall eben nicht, sondern das wird dann einfach über dieses iBeacon gemacht. Der iBeacon, also wahrscheinlich hat dann eben die Newsstand-App hat da irgendwelche Möglichkeiten, dass sich dann, oh Gott, ihr habt bei euch lachen, Leute. Hat die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, okay, hier digital signiert gibt's, wenn du in der Nähe von diesem Beacon bist, gratis die, Time Magazine oder so. Und dann kommst du da einfach hin und quasi der iBeacon sagt dann, hey, Newsstand App, der Benutzer darf jetzt Time Magazine runterladen. Hier ist diese vielleicht mit einem Timestamp versehene Hash oder sowas in der Art, dass der quasi die nächste Stunde Time Magazine anschauen darf. Okay. Bedeutet, der muss dich wahrscheinlich gar nicht identifizieren. Also das Ganze ist der Artikel, den ich verlinkt habe, das ist einfach diese, haben die vor zu machen, gibt's eine Firma dahinter, und es, ich find's eine ganz nette Idee, diese DRM-Geschichte an Location zu binden. Also so schön es natürlich auch wäre, wenn das Ding einfach irgendwie als PDF auf meinen oder als EPUB auf mein Gerät fliegen würde, könntest du halt, keine Ahnung, so eine Wartezimmer-Geschichte einfach dann mit deinem iPad machen. Oder dass die, keine Ahnung, die Bahn sagt, solange der bei uns im Zug ist, darf der die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen. Und dann macht die Bahn da quasi als Service Agreement das mit der FAZ. Und dann müssen die nicht diese ganze, Baum töten, draufdrücken, durch Deutschland fahren, hinklatschen und dann nachher wieder rauswerfen, Geschichte machen. Und also ich finde halt dieses iBeacon sehr, sehr interessant, was es da für Möglichkeiten gibt, auf die man vorher nicht gekommen ist. Also gerade dieses Autokonfigurieren vom Apple TV. Ich meine, Android macht viel mit NFC, dass darüber Zeug weitergegeben wird. Und jetzt halt die Idee, dass quasi Applikationen darauf anspringen können, dass dann irgendwie diese ganze Indoor-Location-Geschichte, die ja irgendwelche Leute immer versuchen, über WLAN zu machen, was ja nie so richtig ging, dass man das einfach über diese Near-Field-Geschichten machen kann und dann, dass die, keine Ahnung, wenn du dann zum, Macy's gehst, irgendein Supermarkt, irgendein Kaufhaus, dass dann einfach die iBeacon-App dann auch sagen kann, ja, hey, wenn du die Macy's-App drauf hast, sag dem doch mal, dass wir heute irgendwie Sonderangebote auf Jeans haben oder so.
Oh, das hört sich nicht nach dem Plan an. Das hört sich gar nicht nach dem Plan an.
Er fragt ja immer, ob du Push-Nachrichten erlauben willst oder nicht. Und wenn du keinen Bock hast, dann sagst du einfach, vergiss es. Und dann ist es auch nicht. Also das ist ja nicht so, dass, das finde ich halt bei Apple ganz nett, dass du viel verhindern kannst in der Richtung. Oder auch bei Android kannst du wahrscheinlich auch sagen, keine Permissions, fertig.
Ja, also bei Apple ist es einfacher gelöst auf jeden Fall. Also ich habe mir das schon angeschaut und das funktioniert relativ cool. Du kannst denen ja auch einfach sagen, dass sie jetzt kein Internet benutzen können zum Beispiel, was eine ziemlich coole Sache ist, finde ich.
No Internet for you.
Also das ist ziemlich cool gelöst bei Apple.
Ja, bei Google überlegen sie ja auch, ob sie nicht irgendwie das rechte Modell noch ein bisschen ändern. Nicht nur alles oder nichts, sondern auch das ein bisschen feiner.
Ist das nicht mittlerweile in neueren Android-Versionen? Also das ist jetzt auch irgendwie Hörensagen. Ich habe das vor einer Weile mal gelesen.
Es ist irgendwie schon drin, aber es kann auch keiner benutzen.
Also da gibt's kein UI für, dass du Rechte wieder entziehen kannst, weil eingebaut hatten sie das schon mal.
Ja, ja, sie hatten es irgendwie eingebaut, aber es ist noch nicht benutzbar.
Das wär auf, also wird das auf jeden Fall ein Plus 1 von mir geben dafür. Ja.
Also du kannst zurzeit auch nur, wenn eine App aktualisiert und sagt, sie will unbedingt jetzt die 3, 4 Zusatzrechte kannst haben. Kannst du
sagen, nein?
Kannst du sie einfach nicht aktualisieren.
Ja, deswegen habe ich bei mir auch irgendwie noch 2, 3 Apps, die einfach niemals aktualisiert werden. Ja, weil sie dann auch nicht sagen, oh, ich möchte das.
Ich will jetzt auch noch SMS lesen. Warum?
Du hast keinen Grund dafür.
Du hast keinen Grund, genau. Eigentlich brauchst du das nicht. Twitter wollte jetzt unbedingt SMS lesen. Warum auch immer. Und das, ja, also schöner wäre halt wirklich, wenn du sagen kannst, pro App, ja, das alles erlaube ich dir, genau. Aber die Sachen.
Also das ist so, wie es gerade bei den Apple-Dingern ist.
Ja gut, aber da hast du auch nur irgendwie 5 Sachen, die da erlauben oder nicht erlauben
kannst. Ja, aber das sind ja relativ coole Sachen. Also einmal Location, du hast
Kontakte.
Kontakte, Internet.
Internet hast du, glaube ich,
Internet
nicht.
Hast du nicht. Hast du nicht? Du kannst ihm nicht sagen, kein Internet.
Du kannst sagen, Zugriff auf persönlich. Ja genau, Kontakte, Fotos,
Location,
Kalender,
Internet.
Notifications, Push-Notifications, ja. Dings, nicht Notifications, sondern To-Do-Liste, Gedöns, wie heißt denn das?
Bist du sicher, dass es nicht geht, dass es nicht irgendwo anders war?
Ich bin mir relativ sicher.
Ich frage mal das Internet jetzt. Macht mal weiter.
oder der Chat weiß es vielleicht auch, aber ich glaube nicht, dass du das kannst. Also kannst zwar einige Sachen verbieten so, aber
ich glaube, das Telefon geht generisch davon aus, dass Sachen aufs Internet zugreifen können.
Du könntest höchstens dein Internet ausmachen, damit gar keine App drauf können, aber ansonsten geht da, glaube ich, nichts. Aber machen wir weiter, oder?
Jo.
Dann Gmail catches all the emails, all the builder. The builder.
All the builder? Was?
Genau. Gmail hat jetzt angefangen, alle Bilder zu cachen, die per E-Mail bei dir angeflogen kommen. Das heißt, du bekommst jetzt irgendwie
die Nacktfotos von deiner Freundin.
Genau, Nacktfotos von meiner Freundin. Außer du hast es natürlich mit in das Dings reingetan. Ja.
Der Felix guckt jetzt mal auf das Handy in die Einstellung rein, ob man eine App irgendwie verbieten kann.
Mach mal weiter.
Ja, aber das ist dein Thema jetzt gerade.
Ach so, das ist ja unpraktisch jetzt. Hier geht es doch.
Wo?
Use Cellular Data. Ach so, nur Cellular Data. Na gut, aber das ist, was ich eigentlich gemeint habe.
Ah, okay. Ja, das ist dann quasi.
Also was?
Du kannst eine App verbieten, auf Mobilfunk unter Internet unterwegs zuzugreifen.
Okay, keine, aber nicht komplett.
Wenn sie im WLAN ist, genau, dann kann sie trotzdem noch.
Okay, alles klar. Na gut, dann waren wir beide. Wir waren beide ein bisschen falsch. Ja, schade. Aha. Aber ganz Internet weg wäre natürlich auch cool. Dann hast du nämlich nie wieder Werbung in den beschissenen Games. jedenfalls, genau. Gmail cached alle Bilder, die zum Beispiel, du bekommst irgendwie eine E-Mail und da ist so ein, zum Beispiel das Logo von irgendeiner Firma mit drin, ja. Und normalerweise war es so, dass er dir gesagt hat, ja, da sind Bilder drin, möchtest du die angezeigt haben? Und das war eigentlich aus dem Grund, dass die Firma nicht mitbekommt, dass du gerade ihre E-Mail gelesen hast. Weil da kann man, in die E-Mail kann man halt reinschreiben, so quasi Referrer-mäßig so ein paar Bonus-Parameter. Und wenn er dann darauf klickt, dann sieht man das dann auf dem Webserver, ja, das war derjenige, der hat gerade unsere E-Mail aufgemacht. Um das zu umgehen, waren die sonst immer nicht angezeigt. Und jetzt ist es so, dass die Bilder gecached werden. Das heißt, der Gegenüber oder der Server auf der anderen Seite kann nicht mehr erkennen, dass du eine E-Mail aufgemacht hast und das Bild dir angezeigt hast.
Ah, okay. Die Frage ist, ist das ein gutes Feature?
Das ist ein super cooles Feature. Ja. Also das ist ein super cooles Feature, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil jetzt kannst du dir...
Okay, jetzt wissen sie nur noch, dass Google die E-Mail erhalten hat.
Richtig.
Also, dass sie zumindest irgendwo im Postfach gelandet ist.
Genau, oder im Spam oder im...
Ja, da gab es ja letztens auch so einen Artikel irgendwann auf Hacker News, so von wegen, Apple Mail ist das Böseste und sonst irgendwas.
Ist es auch.
Ist es, der Teufel.
Ja,
also,
ja gut, weil bei Teufel. Default Remote Bilder geladen werden. Ja, siehste,
das ist scheiße.
Ich will auch mit diesen Dingern hier
rumspielen.
Was machst du?
Ich mach's aber nicht vom Mikrofon, Ingo.
Ingo, du bist aber gleich erschossen.
Ingo, nein, nicht vom Mikrofon.
Ingo, wenn die Leute jetzt aufhören, uns zu hören wegen dir, dann wirst du erschossen.
Darfst du von mir raus essen, aber nicht. Jetzt mach das auch noch.
Ingo,
es schmeckt nicht. Lass uns lieber echte Kekse essen.
Das ist eine blöde Default-Einstellung, aber kann man problemlos ändern und ist halt, finde ich jetzt, kein Grund, eine Software gleich von vornherein zu verteufeln.
Doch, ist der Teufel.
Okay, ist der Teufel. Hat Ingo beschlossen.
Ja, Software, die automatisch Bilder aus dem Internet lädt, ist der Teufel.
Auf jeden Fall, der super Teufel. Ah. Außer wenn es Google macht, dann ist okay.
Genau. Open Source für München. Gewinnt hart.
Ja,
Felix.
Voll gut. Und zwar, es gibt mal wieder Nachrichten aus München, nachdem die ja komplett umgestiegen sind von dem Windows-Zeug auf Linux, haben sie jetzt nochmal eine Bilanz gezogen. Und die Bilanz...
Dieses Jahr?
Ja, ja, genau. Und deswegen, sie sagen quasi jedes Jahr, dass es gut war. Und dieses Jahr auch wieder.
Super.
ja, man, sie sagen halt, dass sich das jetzt quasi gelohnt hat, von den Lizenzkosten und von Maintenance her auf Linux umgestellt zu haben. Und was sie halt machen mussten, war ihre ganze komische Fricke-Software von Windows auf Linux portieren. Aber das ist wohl oder ganz gut gelaufen. Oder rausschmeißen, genau. Das ist wohl ganz gut gelaufen, sagt jedenfalls der Artikel. Beziehungsweise der Artikel.
Also die Mutter hat Kurim.
Das ist wichtig. Die sind ganz schön hart.
Mozartig.
Wir sind auch hart, genau.
Hart? Sind hart. Sie hart?
Ja.
Sie hart gut oder
ich hab
hart
kein, gut, ja. Hab zwar keinen Hunger mehr, aber
die eine sind echt, geht noch.
Eine geht auf jeden Fall noch. Also, die sind echt gut. Ja, jetzt viel, viel besser noch. Dieses Jahr kommen tatsächlich noch die Steam-Konsolen raus. Also zumindest mal so Beta-Versionen irgendwie, die an die Leute die verschickt werden.
Steam, wie ist Steam Engine?
Steam Machine, Steam
Engine. Mit SteamOS.
Ja. Ja, und SteamOS kann man sich auch ab morgen runterladen.
Hm. Und was also, ist es?
Wie, was ist
eine
es?
Eine Distro?
Ist ein Linux. Weiß ich nicht, ja, kannst du morgen runterladen.
Wahrscheinlich geht dann nur Steam quasi installiert auf dem Ubuntu.
Nein, es wird kein Ubuntu sein.
Sie haben alles andere weggeworfen und die ganzen Streams, sie haben nach Ubuntu gesucht und dann alles nein, weggelöscht. Nee,
nachdem Canonical ja in letzter Zeit so scheiße mit ihrer Community umgeht.
Und wie?
Ja, hat Steam jetzt auch gesagt, ja, wird nicht auf Ubuntu basieren. Auf was es basiert, weiß ich nicht. Ihr könnt euch das morgen runterladen. Wahrscheinlich Slackware. Das wäre doch cool.
Das wird no. Super gut. Einfach.
Onkel Steam nimmt Slackware.
Das wäre doch richtig cool. Also ich meine, sie sagen, es ist bis jetzt nur für Leute geeignet, die sich mit Linux auskennen.
Ja, dann muss es Slackware sein, weil Slackware lässt dich deine glibc deinstallieren.
Ja, und das geht bei Arkings auch.
Been there, done that. Was?
Bei Arkings geht das auch.
Nee, das, da war Pac-Man warnt dich zumindest.
Das, und, es brickt alles, wenn du das machst.
Ja. Genau, auf Arch Linux ist drauf. Der SimCup meint es Debian. Lame.
Ja, so. Wäre okay.
Warum nicht?
Also, ja. Ich meine, Steam hat es zumindest geschafft, dass irgendwie selbst Nvidia jetzt lieb wird und Dokumentation zu ihren Chips schreibt und irgendwie das den Open-Source-Entwicklern
per Fax schickt wahrscheinlich, damit sie es auch wirklich nicht durchsuchen können.
Und irgendwie den Open-Source-Entwicklern sagt, ja, ihr könnt jetzt auch endlich mal Fragen stellen, wir beantworten die auch.
Ist ja auch egal, also welche Distros ist eigentlich auch egal, solange da am Ende ein X oder irgendwas ist, der von Grafik gepowert wird und ein Steam startet.
Ja. Ich glaube, X ist da gar nicht so cool für sowas. Ich glaube, die
haben
so ein direktes OpenGL. Also sowas, was zum Beispiel Dings macht, XBMC dann irgendwie in so einen Teil reinbooten, was halt direkt irgendwie
direkt
auch, fahren auch in X. Ich glaube, auf dem Raspberry Pi läuft da, glaube ich, kein X dazwischen.
Jetzt kommt's, Mark. Sag was?
Natürlich fahren sie X, weil ohne X kannst du ja nichts machen, aber sie fahren halt keinen Window-Manager drauf, sondern sie benutzen XBMC als Window-Manager quasi.
Ja, das ist ja dann aber ganz normal.
Ich meine, ohne X kannst,
also es hätte mich jetzt auch echt hart
Framebuffer machen.
Ja, ich dachte, das ist irgendwie, ja, okay.
Nee, also ich, so direkt in, du kannst auch quasi als dein X, also in deiner X-Init-ASI kannst du dann reinschreiben, ich möchte ja zum Beispiel nur ein Terminal starten.
Klar, natürlich.
Und so machen die es mit XBMC dann
quasi. Nee, ich dachte tatsächlich, dass die X komplett ersetzen und dann direkt statt ein X ihr eigenes User-Interface booten, aber
ohne X geht nix.
Ja, genau. Weiß ich nicht. Könnte man ja machen.
Das Problem ist, du musst dann alles, was quasi mit der Hardware spricht, selber schreiben. Ja. Das machst du nicht.
Okay.
Weil es ein Riesen-Pain ist.
Gut. Dann habe ich die Leute überschätzt.
Ja.
Vermutlich.
Unglaublich, diese Linux-Fricke-Leute. Ey, nix können sie.
Also.
Ich mache hier irgendwelchen komisches.
Hör auf damit.
Ja, das Dinge werden geedit.
Ja.
Genau, apropos Dinge werden geedit. Der 2015 Ford Mustang bekommt den Burnout-Button.
Oh yeah.
Einfach, Burnout sind ja quasi wenn du deine Reifen quasi im Stand durchdrehen lässt und dann kannst du so coole Kreise machen und so. Und das ist wohl relativ schwierig, wenn man das von Hand macht, weil du musst dann genau schauen, dass
irgendwie... Kannst du ja nicht mehr. Also wenn du keine Schaltung hast, hast du ja normalerweise ASR, deine Anti-Schlupf-Regelung, und dann macht der einfach so, dass es nicht durchdreht.
Genau, also entweder das oder auch bei Autos, wo das dann früher ging, war es trotzdem relativ schwierig, weil du irgendwie, was weiß ich, Autodinge halt machen musstest.
Autodinge.
Und jetzt hast du bei dem neuen Ford Mustang wohl einen extra Button dafür, wo du dann sagen kannst, jetzt Burnout machen. Und dann so, und zwar immer perfekt.
Gesponsert von Goodyear.
Goodyear.
Oder von, was gibt's denn da noch?
Den das Michelin-Männchen.
Genau. Michelin oder so.
Michelin. Ich nenne ihn Michelin.
Wie man sie auch immer ausspricht.
Michelin, ja.
Ja, Reifen. Auf jeden Fall, ich find's cool, einfach so einen Button, einfach um das Richtige zu machen.
Ja, das ist die Frage. Also klingt illegal, weil ich glaube, du darfst das nicht einfach so machen. Also wenn du außerhalb der Straßenverkehrs bist, ja, aber...
Vielleicht haben sie es anders genannt oder so. Ja, vielleicht haben sie es irgendwie den Spezial-Security-Bonus-Button genannt.
Und dann es ist Traktionskontrolle ausschalten und dann kannst du den Scheiß auch machen, aber musst dann halt noch manuell. Keine Ahnung, klingt komisch.
Ist aber so.
Autos.
Autos.
Bam. Mäuse, Fallschirme, Flugzeug, Schlangen, was?
Richtig.
Ich bin verwirrt.
Hör genau auf damit. Diese News, ich fand's einfach super, weil was kann überhaupt schief gehen, wenn wir das machen? 2000 Mäuse wurden auf Guam gedroppt mit Fallschirm, um Schlangen zu töten. Bam!
Drop it like it's hot.
Ja. In ganz kleinen, ich stelle mir so vor, wie diese Mäuse dann an den Fallschirm hängen und so, mit den ganz kleinen Maschinengewehren, um dann die Schlangen zu jagen.
Ja. In ganz kleinen Tannen.
Mhm. Genau, in den USA. Anzügen. In den USA war das und sie haben 2000 Mäuse gedroppt. Und ich meine, was kann schiefgehen? Ich meine, Mäuse war ja noch nie ein Problem früher.
Nee, das. Die gab auch noch nie irgendwie Plagen durch irgendwelche Tiere,
Hasen oder so,
die irgendwo eingeschleppt wurden und so. Das hat es noch nie gegeben. Und ja, auf keinen Fall.
Das macht einfach so gut.
Also und, ich meine nicht, dass ich gerne Mäuse Fallschirmen aus dem Flugzeug werfen würde, aber...
Ich würde es schon gerne mal machen, muss ich sagen.
Ja, habe ich doch gesagt.
So, ja,
also.
Stimmt, ja. Genau, also es ist tatsächlich so, dass sie da nicht mehr kämpfen, sondern sie sind einfach nur tot und sie haben in sich Painkillers. Und damit töten sie quasi die Schlangen. Was ein bisschen lame ist, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, nachdem ich jetzt den Artikel auch wirklich gelesen habe. Aber so ist es halt.
Ja, die Überschriften sind echt mehr vielversprechender als
US News. Du hast mich einfach on NBC News. Die haben mich hart enttäuscht. Aber so geht's halt. Vor Weihnachten wird man halt ab und zu auch enttäuscht. Aber nicht enttäuscht hat uns Doom nach 20 Jahren.
Ja.
Hat denn einer vor 20 Jahren Doom gespielt, wo es frisch rausgekommen ist?
ich weiß nicht. Also nein. Gespielt,
also obwohl, damals doch
nicht, aber bisschen später vielleicht.
Also ich weiß nicht, so Sachen, die gleiche Engine benutzt haben vielleicht. Also so Wolfenstein 3D.
Nee, ich habe auch Doom gespielt, aber nicht gleich, als es rauskam, sondern später.
Lass mich mal überlegen. Nee, nicht vor 20 Jahren.
Ja. Damals hat es 15 Mark gekostet. Die zweite und dritte Episode, weil das aus drei Episoden bestand.
Jo.
Das ist ja. Die erste konnte man so spielen. Um die Leute anzufixen, damit sie es dann hart zocken die ganze Zeit.
Das waren schon noch Zeit. Das war bestimmt damals auf dem Index und ist es jetzt nicht mehr, weil es so pixelig ist, oder? Oder
wie
war das?
Vermutlich.
Ja, doch, die haben es vom Index runtergenommen, weil es zu pixelig war einfach.
Ja, weil es irgendwie jetzt nicht mehr grauselig genug ist.
Genau, es ist nicht mehr hardcore genug.
Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Happy Birthday und so.
Happy Birthday to you. Das ist schon wieder so lange her. Wir sind schon echt alt.
Ja, na, du bist sowieso alt.
Ihr habt auch keine News,
News, oder? Nee.
Nein.
Open Source Minecraft. Craft.
Wir haben What? Craft ist ein Minecraft-Klon in Open Source geschrieben. In, was haben sie für eine tolle Lizenz? Und was Evil-mäßiges, glaube ich. Wo standen das? Ganz unten steht es bestimmt. Nee, steht nicht. Genau, also. Minecraft kennen wir ja alle, das ist dieses
das sieht nach einem IT-Lizenz aus.
Auch Pixelspiel.
Copyright. Oh, genau, also ein Pixelspiel, wo du dann so Blöcke hast und du kannst sie hinsetzen und dann freuen sich alle, weil das alles so pixelig aussieht. Und man könnte ja denken, das ist gar nicht so schwierig, das in nochmal zu machen, weil es quasi nur Blöcke sind. Und das hat ist jetzt passiert, was das Ganze nennt sich Craft und das ist ein Minecraft-Klon geschrieben in C mit OpenGL. Und das heißt, du kannst es quasi überall versuchen zu bauen mit deinem mit einem C-Compiler und mit OpenGL fähiger Grafikkarte.
Ja, die Betonung liegt auf versuchen.
Ja, natürlich. genau, also das Ganze, du kannst gar nicht so viel machen. Du kannst irgendwie rumfliegen, glaube ich, oder rumlaufen und du kannst Blöcke wegnehmen und Blöcke irgendwo anders hin tun. Und das war's schon. Das heißt, es ist quasi eine spielbare Tech-Demo. Aber prinzipiell ist es eine coole Sache, weil warum nicht? Weil Minecraft war cool.
Weil es schon gibt, vielleicht. Ja, aber du Grund für mich, aber ja.
Warum nicht? Kann er was dazu zu sagen? Ich habe
Also ich spiele weder Minecraft noch.
Nee. Ja, vielleicht würdest du es ja anfangen, wenn Craft dann cool wäre. Dass du es einfach mal sagst, okay, ich probiere es einfach aus.
Vielleicht.
Nee. Goddammit, ihr seid echt alt, ey. Holy crap.
Nee, ich weiß es nicht. Ich bin da irgendwie noch nie wirklich, ich habe da nie wirklich reingefunden in Minecraft. Also.
Okay, vielleicht jetzt was anderes für dich, wenn du quasi, nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber ist ja auch egal. Google Play Books hat in der neuesten Version die Möglichkeit, dass du deine eigenen Bücher hochlädst. Es ist dann quasi wie mit dem Play Music, wo du deine eigenen MP3s hochladen kannst. Nur für Bücher, also für PDF und EPUB. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache.
Das ist ziemlich cool tatsächlich.
Das habe ich auch, also normalerweise habe ich bisher Readmill verwendet, was genau aus dem Grund, weil ich auch keinen Bock hatte, meine EPUB-Sachen da irgendwie aufs Handy oder im Bus und auf, keine Ahnung, das Pad und sonst was zu packen. Und ich verlinke es hier direkt mal, Readmill, genau. Das Problem ist wohl, also ich habe das dann auch noch Bekannten gesagt, die so, ah, total cool. Die hat auch so ein Android-Tablet und ein Android-Handy, aber sie meinte, bei ihr gehen halt nur die EPUB-Dateien zum Sinken mit Readmill und irgendwie hat sie PDFs nicht hinbekommen, aber Google Books kann wohl auch die PDFs anständig sinken, so mit Leseposition und sowas.
Und die werden dann auch ordentlich angezeigt, oder?
Anscheinend ja.
Ja, es sind dann ja PDFs, du musst ja nicht mehr rendern.
Ja, du kannst halt keinen Reflow machen, aber die Handy-Displays sind ja heute alle so groß und hoch aufgelöst, dass das alles nicht geht.
Alle haben Tablets mit irgendwie 12 Zoll.
Also auf Tablets sind die Tablets sind ja auch alle schon so hoch aufgelöst, dass du es halt immer noch lesen kannst, selbst wenn es klein ist. Also die PDF-Sache, E-Book-Reader sind halt das einzige Problem. Also auf dem Kindle kannst du die Dinge immer noch nicht anständig darstellen, aber ja, das Pech gehabt. Aber sie hat auch gemeint, dass das mit Google Playbooks eigentlich ziemlich gut ging. Ja, und ich benutze bisher nur Google Music, aber ganz ehrlich, wenn dieses Google Play das kann und immer noch mit meinem Account verknüpft ist, vielleicht wechsle ich von Readmill, dann habe ich ein Konto weniger und ja, passt.
Und das ist quasi dabei, ja.
Ja, einfach Magic. Und sie haben ja auch eine iOS-App für Google Playbooks. Ich glaube, alle hassen die App natürlich, aber ja.
Muss gehasst werden, das hilft quasi nichts.
Ja, 2,5 Sterne und irgendwie runten alle und sagen so,
Google.
Ja, es ist wohl recht unpolished, sagen sie alle. Also, okay. Könnt besser kann gehen ja und kommen. Ja. Es sinkt halt im Gegensatz zu iBooks, was schon mal ganz cool ist. Ich meine, iBooks kann auch EPUB, aber die musst du halt selber hinkopieren und die machen das nicht Cloud Magics.
Also, prinzipiell eine coole Sache. Auf jeden Fall.
Ja. Außer du kaufst natürlich EPUBs bei iBooks. Nur, aber sonst, naja.
Macht halt keiner. Keine Ahnung, war geraten. Vielleicht machen die jetzt wirklich Leute. Ansonsten würden sie es wahrscheinlich auch nicht haben.
Genau. No.
So, und das letzte geht in Richtung Lesefu und Philosophie.
Und Philosophie.
Und Philosophie. Jetzt guckst du es dir an, hoffentlich. Jetzt musst du mich durchlesen.
Sieht quasi nichts. Oh Mann.
Mach mal. Es geht darum, dass das Universum,
oh Gott,
was wir sehen,
was wir fühlen,
nur eine Projektion ist von dem quasi die ausgehend ist von diesen mehreren Dimensionen, die wir wahrscheinlich haben werden. Also Es gibt ja die String-Theorie, die dann quasi,
dass bei jeder Entscheidung
so viele gefalten.
Nee, das ist was anderes. Die String-Theorie ist das mit den, wir haben irgendwie, wie viele? 12 Dimensionen?
11 Dimensionen.
Und die sind dann,
also 10 und 1-mal Zeit.
Ja, und die sind dann irgendwie ineinander eingerollt und genau, irgendwie
und,
sowas.
Und das, was wir sehen, wir können quasi nicht diese ganzen Dimensionen sehen, sondern wir sehen von diesen 11 Dimensionen, sehen wir quasi nur eine Projektion, und zwar genau diese 3 Dimensionen, die von diesen 10 Dimensionen ausgehen. Passend dazu, also das geht jetzt darum, dass das quasi bewiesen wurde von theoretischen Physikern und die haben quasi...
Moment.
Ja, erzähl weiter. Die haben mathematische Konstrukte irgendwie aufgebaut und wie sich das in einem schwarzen Loch verhalten würde, irgendwelche komischen Energiedichten oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben sie gesagt, dass wenn du die Gravitation aus diesen Rechnungen einmal drin lässt und einmal rausnimmst, dann ist es so, dass es keinen Unterschied auf die Mathematics macht. Es tut mir leid, alle, die sich damit auskennen, es tut mir total leid, ich habe keine Ahnung, was ich rede. Aber was ich verstanden habe, ist von Plato the Allegory of the Cave. Das ist nämlich quasi die Beschreibung von dem, wo ich gar keine Ahnung von habe, von damals, von dem Gott aller Philosophie-Dinge. Und der beschreibt die Allegorie der the Allegory of the Cave, die dann quasi beschreibt, wenn du lest es euch am besten selber durch, aber es ist gut beschrieben und es gibt einen Wikipedia-Artikel, deswegen muss es stimmen.
Bestimmt, alles was in der Wikipedia steht,
genau, stimmt. Genau, es geht darum quasi um jemanden, der in einer Cave ist und dort angekettet Höhle. Ist und
lebt.
Genau, in einer Höhle lebt und nicht lebt, sondern dort angekettet ist und nur einen Schatten von Gegenständen, die von einem Feuer angestrahlt werden, sehen kann. Dass diese Projektion quasi das ist, was für ihn die Realität darstellt. Und wenn er dann quasi freigelassen wird und sieht, wodurch diese Projektion passiert ist, dass er dann quasi nicht mehr im ersten Schritt nicht glauben kann, dass das jetzt die Wahrheit sein soll, wo er doch die ganzen Jahre lang davon ausgegangen ist, dass die Projektion, also das, was sich quasi vor ihm auf der Wand befindet, dass es die Realität ist. Besser beschreiben kann das natürlich Wikipedia. Aber die Grundidee ist meines Erachtens nach dieselbe wie die String-Theorie-Magics.
String-Theorie-Magics.
So.
Okay. Ja.
Genau, ich habe noch den letzten Punkt.
Also ich habe hier gerade einen Kumpel von mir genötigt, ins Mumble zu kommen, aber der mag nicht.
Der mag nicht? Nee. Was mit dem Marc? Ist der Marc noch da?
Nee, nicht der Marc.
Der Marc ist da.
Ich habe gehört, der mag nicht.
Der mag.
Oh nein. Nee, der wäre nämlich, der studiert zumindest Physik und hätte da vielleicht was zu sagen können.
Okay, aber, na gut. Ja. Wahrscheinlich hätte er es auch lesen müssen.
Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Also nur weil die Leute Physik studieren, heißt nicht, dass sie alle Physikdinge kennen. Doch. Das ist genauso wie mit Computern.
Nein.
Nein.
Okay. Wenn Leute von mir erwarten, dass ich weiß, wie ihre Digitalkamera funktioniert, dann kann ich ja von Physikern erwarten, dass sie wissen, wie alles, was mit Physik zu tun hat, funktioniert. Das habe ich jetzt einfach behauptet.
So. Macht Sinn.
Auf jeden Fall.
Voll gut. Okay, das letzte ist, ich weiß nicht, wirklich. Ich hätte es zum negatives Mimimi geschrieben, weil es eigentlich ziemlich cool ist.
Negatives Mimimi?
Ja, weil es
dann quasi, aber wieder positiv.
Ja, deswegen ja, das ist quasi was Gutes.
Das ist ein Pick.
Ach so, ja.
Ja,
ja, aber sag mal. Pick,
weil man kann es ja nicht picken.
Ja, komm, sag.
Oder not Mimimi.
Not Mimimi. Mein Telefon hat irgendwie ein Update und jetzt ist quasi Android 4.2.2 drauf auf meinem Nexus 5 Telefon.
Du Arsch, ich habe es nämlich noch nicht.
Ja, weil du auch kein Nexus 5 Telefon.
Nee, ich habe einen Nexus 7. Lame. Und die brauchen irgendwie länger, ich weiß nicht. Ja, ich habe auch für 4.2 irgendwie lange gebraucht.
Kommt da jetzt nicht schon 4.4 irgendwann demnächst?
Nee.
Nicht?
Also 4.2.1 war irgendwie schnell und dann 4.2.2 kam ja irgendwie schon eine Woche später irgendwie danach.
Also was ist echt cool gemacht hat, ist meine
fotografiert besser.
Genau, es fotografiert echt viel, viel schneller und es hat super schnellen Fokus und shit. Und jetzt fühlt sich das an, als wäre das.
Auch komisch, dass das heute alles Software ist, oder?
Ja.
Früher war irgendwie hardware-mäßig bestimmt, halt, ob was gut fotografiert oder nicht. Und heute ist es Software.
Oh mein Gott, er ist da. Hallo Marcel. Wir haben noch einen weiteren
Gast. Hallo, jemand hat meinen Namen gesagt und jetzt bin ich aufgetaucht.
Oh Gott, was passiert?
Ist gut,
du hast doch Physik studiert.
Genau. Ja, ich bin dabei. Ich glaube, ich übersteuere ein bisschen.
Ja, ist egal. Dreh mal dein Gain ein bisschen runter.
Ja, ich hatte, das war der Skype-Modus. Der Skype-Modus ist alles auf Maximum, weil Skype kaputt ist.
Das
ja,
macht total viel Sinn. Macht
auf jeden Fall Sinn.
So, wir haben hier meine Frage zu,
ja,
zu Physik. Und zwar geht es um die Stringtheorie.
Das ist bestimmt im Moment, welches Semester bin ich? Fünftes. Das ist bestimmt total mein Spezialgebiet. Fang an.
Okay, pass auf. Wir haben hier so einen Artikel von der Nature und die sagen, dass das Universum nur eine Hologramm oder eine Projektion von diesem elfdimensionalen Raum Räumen quasi ist, die die Stringtheorie beschreiben.
Ich dachte, der Punkt ist, dass es andersrum ist, oder? Also, dass wir dass die wirkliche Physik sozusagen in weniger Dimensionen passiert und dass es irgendwie mathematisch dann so viel super eleganter
ist.
Und weil
Hologramme
cool sind, passiert dann das Richtige.
Das ist genau die Frage. Vielleicht, dann kannst du es ja direkt einfach hart beschreiben, was du gerade in zwei Sätzen gesagt hast.
Warum reden die eigentlich im Hintergrund noch weiter? Ist das normal? Läuft das bei euch immer so?
Nee, das sind andere Leute, die gehören nicht zu uns. Das ist irgendwie.
Genau.
Nein, vielleicht, ich weiß, vielleicht, warum ich den Verstand verloren habe. Ich hatte den Stream noch.
Der Podcast läuft in 12 Minuten. Ja.
So gut.
Ach so, plötzlich macht alles Sinn.
Ich dachte gerade, Ingo redet auf im Hintergrund, also vor sich hin.
Ja, mache ich immer. Während alle rede ich
weiter. Auf jeden Fall, so gehört sich das.
Ja, das war das Grund. Achten, der ist ein bisschen verwirrt.
Ja, das Grundrauschen. Ja, ich habe so viel Kekse geschnüffelt. Ich bin vorhin schon über Anthrazit gestolpert.
Ja, das ist eine Farbe.
Anthrazit.
Das ist eine Farbe. Da stolpert man nicht drüber. Das sieht
du
man.
Eine Ahnung.
Ja, der Ingo hat das irgendwie mit Anthrax verwechselt und
Bombe, Anthrazit, was? Lassen wir das.
Ja, Farbgranaten, das ist wieder Paintball.
Das stimmt. Ja. Plötzlich macht alles Sinn. Sehr gut. Okay. Du hebst das Niveau.
Ja, hallo. Ich habe mein Monokel auf.
Hast du auch den Hut?
Nee, der Hut, der ist in der Reinigung.
Oh, like a Sir.
Der geht in Reinigung?
Ja, ich war einfach niemals dreckig. Der ist einfach dreckig geworden, das war so krass.
Und Regenschirm?
Es regnet
Regenschirm?
Nicht. Man hat einen Regenschirm nur dabei, wenn es regnet.
Dafür hast du einen Hut, Mann.
Gehstab.
Dafür hast du einen
Hut. Naja, Gehstab.
Entweder
Stock. Was ist denn das deutsche Wort für Cone?
Gehstock.
Gehstock.
Cone ist eine Waffel. Cane.
Kane. Ja.
K9?
Nein, Cone ist doch ein, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, ein geometrisches Objekt.
Ja, das aussieht wie eine Waffel, so eine Eiswaffel.
Eigentlich ist eine Eiswaffel. Ja.
Ein Zylinder mit eine Seite spitzig.
Kegel.
Ja, richtig.
Ein Kegel. Stimmt. Mhm. Schön, dass wir das geklärt hatten.
Haben wir jetzt dieses Physikthema geklärt?
Ich weiß es nicht.
Wir sind alle noch nicht so richtig sicher.
Aha. Der wichtige Punkt in diesem Nature-Artikel ist, dass sie halt sagen, unser Universum ist halt sozusagen, hat mehr Dimensionen als da, wo eigentlich die Action passiert. Die Action passiert irgendwie in weniger Dimensionen und da gibt es irgendwie keine Gravitation und das ist viel schöner, das zu rechnen. Und sie sind sich irgendwie einig, dass sie das cool finden und dass sie simuliert haben und das irgendwie richtig aussieht. Aber sie sagen,
sie haben irgendwas gerechnet und dann kam beides mal das Gleiche raus.
Ja, und sie sagen ja gegen Ende auch so, dass sie das irgendwie ganz cool finden und sich relativ sicher sind, dass es ziemlich gut ist so. Aber natürlich, stimmt vielleicht auch einfach nicht. Ich meinte, das machen halt die Theoretiker gerne so. Und das ist ja oft auch richtig, manchmal ist es halt auch falsch. Und wenn du lang genug wartest und du recht hast, dann bist du Peter Higgs und plötzlich hast du einen Nobelpreis.
Ja, irgendwann
nur die guten Ideen setzen sich durch. Nee,
und die richtigen vor allem.
Die richtigen Ideen ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
Ich meine, irgendwann bist du halt in der Lage, Experimente zu fahren, um deine Theorien zu prüfen.
Ja, nee, es ist ja immer nur, die anderen sterben aus. Also die mit den anderen Ideen sterben aus und die mit den richtigen Ideen bleiben übrig.
Naja, oder manchmal auch mit den falschen.
Wissenschaft funktioniert wie die Evolution.
Ja. Wollen wir mal kurz den Chef anrufen, der ist zufällig Wissenschaftshistoriker, dann haben wir langsam.
Ja, genau, also wir können
bis wir alle Menschen in diesem Podcast haben.
Also das ist jetzt quasi das absolute Cross-Feature zwischen Retina-Cast und Binärgewitter.
Crossover-Episode.
Ja, genau. Total Crossover, ey.
So Cross-Dressing.
Ja. Ich weiß nicht, ist der Chef gerade...
Genau. Hast du denn schon die Doctor Who-Folge gesehen?
Ja, hab ich. Wie fandet ihr die so?
Ich hab sie noch nicht gesehen.
Ja. Oh.
Ich glaube, das haben wir geklärt jetzt. Dass ihr das beide noch nicht gesehen habt, deswegen passt's ja.
Ich hab's ja auch gesehen.
Okay.
Leider hat sie nicht gesehen.
Marcel, stimmst du mir zu, dass die Allegory of the Cave passend dazu zu dieser Projektionsgeschichte ist?
Nein. Tut mir leid. Also sagen wir mal so, es geht um Projektionen so, aber das eine ist ja schon eher so mit Philosophie und das
ja, natürlich, ist ein bisschen aber Physik, mehr so mit. Wenn du, je höher du kommst quasi, desto mehr geht's ja auch in die Richtung Philosophie.
Mathematik, Physik.
Philosophie. Und Philosophie.
Muss man wissen.
Die ganzen drei Sachen, du hast es richtig erkannt.
Ja, nee, also auf jeden Fall Plato lesen ist immer gut. Das macht immer glücklich.
War es nicht Platon?
Nee, nein. Plato. Ist einfach Noob.
Plankton.
Es ist aber platonisch.
Du kannst auch Plankton lesen, wenn du lustig
Planton.
Bist. Planton?
Na.
Diese Kekse tun uns nicht gut.
Esst ihr auch irgendwie so die guten 99 Cent Spekulatius?
Nee, wir haben echte Kekse. Ja,
also so unsere werten Hörer haben uns hier so eine Kiste geschickt mit Keksen drin. Wir wissen natürlich nicht, was da
drin ist. Ja, da scheinen irgendwelche besonderen Drogen drin gewesen.
Aha. Jetzt weiß ich, warum der Pleite immer so oft bei Binärgewitter dabei ist.
Da gibt's Kekse, genau.
Die besten Drogen. Kekse gibt's.
Ja, wir kriegen keine Kekse.
Ja. Wir hätten mal mehr Leute.
Sollen wir vielleicht mal mit der Sendung weitermachen?
Ja, können wir gerne tun.
Als Quatschvorschlag.
Okay, es wird alles rausgeschnitten.
Wir haben jetzt Themenpost, ja, aber
der Ingo hat ja jetzt
sonst kein Thema.
Das super Thema.
Doch, das ist ein total gutes Thema.
Das ist ein Thema? Okay.
Post. Mhm. Ja, Post. Also die Deutsche Post hat sich ja jetzt doch überlegt, doch die E-Mail zu machen. Nachdem sie ja vorher gesagt haben, nee, wir wollen Postident weitermachen, deswegen können wir nur den E-Postbrief anbieten, aber nicht die E-Mail. Haben sich jetzt überlegt, naja, dann geht uns so viel Geld, wenn die demnächst alle auf die E-Mail umsteigen. Wer steigt alles auf die E-Mail um Gottes Willen? Und wer will das überhaupt?
Tumbleweed.
Also, ja, nee, und deswegen sagt die Deutsche Post, oh, uns geht da ja viel, viel Gewinn flöten.
Wir machen
alle Menschen in Deutschland die E-Mail benutzen.
Die Idee ist schon so gut einfach.
Die beste Idee ist ja sowieso, dass du ja irgendwie 39 Cent, das Prozent ist auch gut, Cent für jeden die E-Mail zahlen sollst.
Also für eine E-Mail.
Nein, für eine DE-Mail.
DE-Mail, Mann, nicht das, E-Mail.
Genau, das ist eine DE-Mail, keine E-Mail.
DE-Mail.
Ja.
No.
Ja. Und das heißt, dann haben sie aufgehört zu rechnen und haben jetzt DE-Mail gelassen? Oder wie ist
das? Nee, sie machen jetzt auch die Zertifizierung zu DE-Mail und lassen ihren Postident dann weg, wahrscheinlich.
Ach so, fuck me.
Weil sie die großen Großkunden haben wollen. Und die ganz vielen Leute, die demnächst auf DE-Mail springen und nur noch DE-Mail verschicken werden.
Aber du kannst auch DE-Mail Plus haben, dann hast du nämlich 100 kostenlose DE-Mails.
Super. Im Gegensatz zu unendlich viele E-Mails kostenlos jeden Tag.
Nee, 100
DE-Mails.
100
DE-Mails. Nee, aber das ist ja viel besser. Das ist ja so made in Germany.
E-Mail made in Germany.
Mhm. Ja, nee, D-Mail made in Germany.
D-Mail.
Ja, im Gegensatz, also die Post hat ja auch angekündigt, es wird mal wieder teurer, der Standardbrief. Ich meine, die haben letztes Jahr erst die Preise irgendwie, oder dieses Jahr, jetzt sind es ja irgendwie 58 Cent irgendwie.
Nee, das war der über den Jahreswechsel,
ja.
Also von 2012 auf 2013.
Genau, da haben sie ja irgendwie von 55 auf 58 erhöht. Ich habe immer noch so viele 55 Cent Briefmarken, ich benutze die jetzt immer.
Die werden tatsächlich auch noch. Also die gehen auch noch.
Ja, momentan. Wenn du dir die 3 Cent extra holst, sonst gehen die nicht.
Nee, also zumindest am Anfang des Jahres habe ich noch ein paar Briefe mit den alten verschickt.
Ja, und dann, vielleicht 3 Wochen lang.
Vielleicht sind sie auch nicht angekommen, ich weiß es nicht, das kann schon
sein. Nee, es gab extra so 3 Cent Briefmarken, die du da extra draufkleben musstest. Und ich benutze diese alten gerade immer, um damit mit den 45 Cent zusammen, oder nee, mit den 90 Cent zusammen 1,45 Briefmarken zu machen.
Also ich habe 90 Cent Briefmarken und 55 die alten und das ergibt 1,45
okay,
und das ist ja so ein großer
ganz, Brief. Ganz kurze Frage zu diesem D-Mail und E-Post. Das eine soll jetzt abgeschafft werden? Nochmal ganz
kurz. Nein, E-Postbrief ist dann dasselbe wie DE-Mail.
Ist dann das gleiche oder das teurer? Ich weiß es noch nicht ganz. Die Frage ist noch eine ganz andere Frage, nämlich.
Also es ist auf jeden Fall DE-Mail und E-Post ist dann
eins.
Dasselbe und dann, Verfahren.
Okay.
Du kannst sie untereinander dann, du kannst also von der DE-Mail Telekom zur D-Post E-Bandbrief Post.
Genau, okay, die zweite Frage ist, beim E-Postbrief hast du ja 20 Megabyte maximal. Gibt es dann auch den E-Post-Maxi-Brief, wo du 100 Megabyte oder so reintun kannst?
Ja, Moment, dieses E-Post-Brief war ja auch die Geschichte. Wann?
Ja, oh, die packen da ein größeres Päckchen.
Größeres E-Päckchen. Und ja, vielleicht laden sie es auf RapidShare hoch oder so.
Nee, die benutzen einfach, wie heißt es, Jumbo-Framing? Nee.
Genau, ich hätte gerne. Jumbo-Frames kriegst du da.
Ja.
Dann geht's doppelt so schnell. Ja.
Da fragmentieren sie nicht mehr.
deine Hard Drive.
Hatte nicht der E-Postbrief auch so ein Feature, dass du deine E-Mail die E-Mail dann mittlerweile hinschicken und konntest und es wurde dann
gedruckt? Aus? Ja, und ja.
Was passiert denn dann mit Anhängen?
Druck mit der MP3 aus.
Ey, das ist ja total das coole File.
MP3 ist ausgedruckt.
Das wäre echt ein cooles File-Sharing. Da kannst du sagen, ich hätte jetzt gern so einen E-Maxi-Brief. Und ich schicke da irgendwie so
100 Megabyte Bilder.
Den HD-Film.
Die brennen den dann auf Blu-ray.
Nee, die checken den aus, Base64 kodiert, ausdrucken. Und auf der anderen Seite kannst du dann wieder schön scannen.
Nee. Also da bin ich dafür, die nehmen dann richtige Blu-rays, brennen die den da drauf. Oder das die nehmen dann halt Bilder.
Das wäre total gut. Da könntest
du direkt auf Fotopapier ausgedruckt.
Wie ist denn das, wenn du dann quasi, wie viele Bilder hast du denn, die du dann ausgedruckt bekommst? Ist das unbegrenzt? Weil dann würde ich einfach irgendwie 1000 Bilder ausdrucken lassen.
Wenn die für irgendwie 58 Cent oder so. Wenn die in die 20 Megabyte reinpassen.
Ja,
willst du denn 1000?
Ja, lustige GIFs ausdrucken.
Nee, einfach schwarz. Wenn du schwarzes Papier gerne haben würdest, aber dir es nicht kaufen willst.
Doppelseitig schwarzes Papier.
Ja, oder keine Ahnung. Sogar
doppelt, ja, Lauflängenkodiert, pures Schwarz, das sind ein paar Kilobyte, da brauchst du nicht mehr die Post-Maxi-Brief, ja?
Kannst du den Standard-E-Post-Brief nehmen.
Ja. Nee, aber tatsächlich, wenn man jetzt dann sagt, okay, ich so normale Leute oder so Studenten, die müssen mal ein Paper drucken oder mal ihre Thesis drucken, dann kostet es ja normalerweise viel Geld. Schickst du es einfach einen E-Post-Brief an dich selbst?
58 Cent.
Und zack, für 58 Cent hast du deine Thesis gedruckt, da musst du sie nur noch irgendwo binden lassen.
Zu praktisch.
Ja, auf irgendwie, keine Ahnung, 50 Gramm pro Quadratmeter Papier, also das Lüdrigste, was du finden
ist
kannst.
Ist egal.
Ist ja auch scheißegal. Das ist dann quasi bloß die Kopie für den Professor oder so, ist ja auch egal.
Ja, der freut sich sicher.
Du kriegst direkt den E-Postbrief ausgedruckt einfach.
Genau, und schickst deinen Prof einfach per E-Postbrief und dann kannst du sagen, ja, war die Post.
Aber du kannst bei der Post davon ausgehen, dass die alle Umlaute kaputt drucken. Ja, die können maximal ASCII. Maximal, ja.
Alles,
oder dein LaTeX drucken sie einfach direkt so aus, den Source Code.
Oder irgendwie, ja, PDF.
Genau, also das PDF ausgedruckt ist, wenn du aus Versehen irgendwas die PDF an den Drucker schickst, aber irgendwie dein Lunix ist wieder verkrepelt hat,
genau
irgendwie so. 5000 Seiten PDF gedruckt.
Oder PostScript oder so.
Ja, genau.
Ja, die Post erhöht Porto wieder, jetzt sind es 60 Cent.
Die Huren,
ey. Ja. Und nachdem sie gerade 58, und dann hast du halt lauter 58 Cent Briefmarken, dann musst du nochmal 2 Cent Briefmarken extra draufkleben. Also ich verstehe es ja auch nicht. Aber passend dazu,
Darf ich da kurz noch was dazu sagen?
Nee,
darfst du nicht. Was ich sehr, sehr bescheuert finde, ist, dass ja diese Briefmarkenautomaten dir ja kein Rausgeld geben. Das finde ich eine Frechheit, weil dann...
Doch, du kriegst dann andere Briefmarken.
Ja, du kriegst dann irgendwie 2-3 Cent Briefmarken.
Und ja, die brauchst du ja jetzt.
Das ist halt quasi direkt vorgeplant.
Total.
So, ja, nächstes Jahr brauchen dann eh wieder 2 Cent. Ja.
Nein.
Ja. Oh, total sind.
Das ist so.
Ja.
Egal. Viel schlimmer haben es die in Kanada. Weil die kanadische Post hat angekündigt, das mit dem Brief austragen, das lohnt sich irgendwie nicht mehr. Wir tragen jetzt
keine Drohnen.
Ja, vielleicht.
Drohnen.
Gab es nicht erst
die Geschichte von, wer hat es DHL gemacht?
DHL hat irgendwelche Medikamente über den Rhein
gedroht.
Ja. Jetzt diese Woche. Ich bin
froh, dass die nicht im Rhein runtergekommen ist, weil sonst
wäre der verseucht gewesen.
Ja, oder total gesunde Fische.
Weiß es total nicht. Gesunde Fische. Weil je mehr Medikamente du benutzt, desto mehr gesund werden die Fische.
Auf jeden Fall.
Die sind nachher so gesund. Also Fische, die im Rhein an der Stelle leben, können überhaupt gar nicht gesund sein.
Die brauchen die Medikamente viel eher als die Leute.
Genau, das ist nämlich wichtig, weil BSF. So
verdrecktes Zeug. Was? Zurück zu Kanada. Also da ist es wohl demnächst so, dass du deine Briefe selber abholen musst.
Das ist ja unpraktisch. Ja,
klingt sinnvoll.
Ja, also die Post bringt es dann nur noch in größere, keine Ahnung, Gebäude und du musst da hingehen und dir deine Post selber abholen.
Ja, dann willst du dann doch den E-Postbrief wieder haben.
Ja. Wobei, bei den Amis gibt es ja öfter Leute, die diese PO-Boxen benutzen. Hast du halt auch bei, gibt es ja auch in Deutschland teilweise, dass du bei der Post einfach ein Schließfach hast, wo die das dann einfach reinpacken. Ja. Ist natürlich cool, weil du das Zeug dann nicht, du musst dich nicht ummelden oder so, wenn du umziehst. Du hast einfach deine eine Adresse und die können das sicher intern irgendwie routen, dass das dann bei dir ankommt, wenn deine PO-Box irgendwie 23, 19, 25 ist.
Das geht aber in Deutschland nicht.
Ich fände es total cool, wenn man das mit einer Packstation koppeln könnte, dass meine normale Post einfach an eine Packstation geliefert wird und dann kann ich sagen, hey, ich ziehe um, aber kein Umzugs-, also kein Rücksendeantrag oder sonst irgendwas, sondern du hast irgendwo eine virtuelle Adresse und die wird einfach an deinen aktuellen Wohnort geroutet. Wie cool wäre denn das?
Ja, da habe ich mal geschaut. So, es gibt auch Services hier, wo sie das Zeug scannen und dann per App verfügbar machen, also so automatisiert. Und wo du dann bei wichtigen Sachen sagen kannst, ja, hier, packt's ein und schickt's an mich und alles Unwichtige wird halt irgendwie geschreddert und du hast die digitale Kopie. Aber das ist halt alles auch noch ein bisschen teuer und nicht so ganz elegant.
Ja, hätten wir jetzt ordentliche 3D-Drucker, dann könnten wir auch sagen, ja, okay, ich bestelle irgendwelche Dinge, die werden da eingescannt, geschreddert und dann kann ich sie mir daheim ausdrucken.
Ja. Es ist ganz klar. Einfach Bücher digitalisieren.
In der Bay Area gibt's sowas, wo dann die quasi einen Schlüssel von dir für deinen Briefkasten bekommen und dir das dann aus dem Briefkasten holen.
Das ist für die super dicken Leute, die es dann nicht mehr zum Briefkasten schaffen.
Ja, wenn du einfach irgendwie auf Geschäftsreise bist oder so, aber einfach die Post von zu Hause brauchst, dann hast du dein Unternehmen, du musst nie deinen eigenen Briefkasten anschauen, du machst das alles über digital und E-Mail und dann geht es irgendwie so per Magic.
E-Postbrief direkt zu dir.
Quasi der E-Post, das wäre natürlich so die nächste Sache, dass du einfach der Post sagst, Leute, ich will den ganzen Kack nicht mehr als Papier zu Hause haben, scannt mir das Zeug in einer guten Qualität beidseitig ein und schickt mir alles als E-Postbrief.
Ich meine, die Post könnte sich ja den Optimus Prime von Amazon mieten und der holt dir, also statt dass er dir, das könnte man ja kombinieren, der wirft dir Pakete vor die Haustür und dann sprengt er deinen Briefkasten und nimmt alles mit, was drin war.
Ja, macht so das praktisch. Auch einmal, alles Sinn.
Auf so jeden Fall. Praktisch.
Zurück zu Kanada. Also die sind wirklich am Arsch. Also da heult die kanadische Post auch irgendwie rum, dass sich das alles nicht mehr lohnt, weil Briefe schickt kein Mensch mehr. Und habt ihr das letzte Mal so einen Brief geschickt?
Brief.
Ja, so, ich liebe dich, bis bald.
Tschüss, auf Wiedersehen. Von der Woche?
Niemals.
Aus Türkei?
So eine Postkarte.
Postkarte,
ja. Ja, eine Postkarte habe ich das letzte Mal vor letztes Jahr irgendwann geschickt.
Ja, Postkarte zählt aber nicht.
Ja, Brief. Ich meinte so ein...
An diese Steuerleute habe ich auch was geschickt schon mal.
Ja. Ich mache also
an die
alles,
Steuerleute, das habe ich auch geschickt.
Alles, aber, was geht, mache ich per Fax, weil ich da die PDF-Datei hochladen kann.
Ja, das habe ich mal probiert und es kam dann irgendwie nicht an.
Wahrscheinlich haben sie es einfach nicht den Drucker
ausgehabt. Aber die Steuer gibt man auch digital ab. Und dann
ja, aber dafür brauchst du das super Bonus-Feature Authentifizierungsding.
Ja, und?
Ja, muss man ja machen.
Also zumindest ich musste mein meine ganzen Belege und Kram musste ich halt noch per Post hinschicken.
Ja, aber das, wenn du das komplett digital machst, dann kannst du das einscannen, dann geht es.
Ja, also das Einzige, was du machen musst, ist Spendenquittung musst du einreichen. Das wollten sie haben und ich glaube noch 2-3 andere Sachen, aber...
Und das musst du auch nur machen, wenn sie nachfragen.
Nee, Spendenquittungen...
Also das andere Zeug, meine ich.
Die richtigen Quittungen und so musst du eigentlich nur machen, wenn sie nachfragen. Und es waren echt wenig Sachen, die du noch machen musstest. Also wenn du es so wirklich, wirklich richtig digital abgibst, dann...
Ich glaube bei mir, ich habe da dieses Viso ja auch benutzt, aber genau. Ich glaube mir hat da irgendein Zertifikat gefehlt.
Ja, das musst du erst beantragen musst du irgendwie...
Genau, da hast du dann... Also so mach ich es dieses Jahr, dass ich es einfach online über Elster dann mache und dieses komische Zertifikat.
Elster online soll ja wohl auch funktionieren jetzt schon, habe ich mir sagen lassen.
Es geht ohne Java seit neuestem.
Ja, genau, das habe ich mir auch sagen lassen.
Aber nicht alles. Also sagte letztens irgendwie, als ich mich einloggen wollte, ich musste mir nicht mal mein Zertifikat erneuern, hat mich irgendwie zigtausendmal gewarnt, boah, Sie können sich ab Dezember nicht mehr einloggen, machen Sie unbedingt ihr neues Zertifikat. Und dann kam irgendwie so gefühlt, alle drei Tage kam eine Mail, boah, Sie müssen sich einloggen und unbedingt ihr Zertifikat, sonst können Sie sich nicht mehr einloggen nie wieder eine Steuererklärung abgeben.
Genau. Ah. Und dann sagst du, was, nie wieder Steuererklärung abgeben?
Hat sie am Plan.
Ja.
Hat sie am Plan. Ich glaube, da sollte ich jetzt auch mal schauen, weil ich logge mich da nie selber ein, einmal im Jahr halt, und vielleicht sollte ich...
Aber zurück zu den Briefen, also Briefe sind nicht mehr die Zukunft, weil kein Mensch mehr Briefe verschickt.
Aber E-Postbriefe.
Ja, deswegen wollen sie ja demnächst dafür Geld haben. Weil sie merken, scheiße, unser normales Geschäftsmodell geht irgendwie flöten, kein Mensch mehr verschickt Briefe.
Ach, sollen sie sich halt in ihrem Päckchen...
Genau, das ist halt irgendwie das Einzige, was... Ich verstehe es auch nicht. Also bei uns im Haus kommt irgendwie... Jeden Tag kommt da Post an. Also jeden Tag kommt da Päckchen an. Jetzt über Weihnachten kommen teilweise so viele Päckchen an, dass ich nicht mehr weiß, ob ich die alle mit einer Hand, mit zwei Händen irgendwo hintragen kann. Letztens standen irgendwie gefühlt 12 irgendwie im Hausflur, weil, ich weiß nicht, Weihnachten und so. Also jeden Tag kommt in diesem Haus irgendjemand hat wieder was bei irgendwo bestellt, ja, keine Ahnung, Zalando kommt gerade oft.
Ja.
Denke immer die Leute.
Schuhe.
keine Ahnung.
Menschen bestellen Schuhe. Nee, aber ich glaube, die haben auch generell Klamotten.
Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie auf deren Webseite. Amazon kommt natürlich auch ganz viel und vieles andere Zeug. Also ich sehe auch nicht das Problem, warum man jetzt, also die wollen ja wirklich die Briefträger abschaffen, die sagen, die werden jetzt alle entlassen in Kanada. Zu deiner Haustür kommt keiner mehr. Du musst halt selber deine Post abholen gehen, weil Pech gehabt.
Ingo, ich muss dich da mal ganz kurz was fragen. Ja. Ich war vor einer Weile mal für ein paar Monate in Kanada. Ich habe da bei einer Familie gewohnt. Und da war das so, dass der Postbote sowieso nicht zum Haus kam. Also die hatten da irgendwie, also das war so ein bisschen so ein Vorort von Winnipeg, es ist so eine mittelgroße Stadt. Die hatten da so einfach so Kisten vor der Tür stehen. So am Ende der Straße war so eine große Metallbox mit so ganz vielen kleinen Fächern, wie so ein PO-Box, was auch immer das auf Deutsch heißt. Nur, dass die ja quasi per Default einfach da so war, für alle. So. Und da wurde einfach die Post immer dahin geliefert. Das war sehr praktisch, wenn man obsessiv T-Shirts bestellt hat im Internet.
Ja. Na gut, aber besser wäre es natürlich, wenn die alle zu dir nach Hause kommen und da alles abladen immer noch, ne?
Ja, ich bin ja eh nie da und dann verkackt. Ja,
ganz ehrlich, musst du dir mal vorstellen, wie viel Zeit die sparen könnten, wenn die nicht zu jedem einzelnen Kackhaus gehen würden und den direkt da sortiert einwerfen, sondern wenn sie das einfach zentral, so keine Ahnung, 50 Häuser auf einmal totschlagen können. Und ich meine, der einzige Nachteil ist irgendwie, dass die alten Omas da halt wahrscheinlich hinwackeln müssen und nicht mehr nur zum Briefkasten.
Ja, aber das machen sie halt nicht. Nee, das ist aber auch gut für die ganzen Schüler, weil die werden dann von den Omas bezahlt, um die Post abzuholen.
Achso, ja, macht's denn eigentlich?
So. Das ist quasi einfach nur
alles ABR-Maßnahmen.
Ja, Business quasi einzustellen.
Ja, also klar, gerade für Leute, die sich nicht bewegen können oder halt zu alt sind, um sich noch zu bewegen oder krank sind, ist es halt echt blöd. Aber scheint, also zumindest in Kanada jetzt so die Zukunft zu sein. Also Marcel, du hast ja gerade gesagt, dass es teilweise schon so ist, das stimmt.
Ja, sehr
aber praktisch. Es soll jetzt irgendwie überall in Kanada so sein, dass sie einfach 8000 Leute entlassen, es kommt irgendwie keiner mehr zu deiner Haustür.
8000 Leute sind aber irgendwie auch nicht so viel. Ich weiß nicht. Tja, was passiert?
Kanada ist recht klein, also bevölkerungsmäßig.
Ja, nee, genau, es ist flächenmäßig groß, verstreut, ne, und da will halt auch keiner angewackelt kommen. Wir haben da wahrscheinlich in Deutschland irgendwie noch eine bisschen andere Perspektive, dass irgendwie selbst bei uns auf dem Land, also Fleidi hat ja auch mal so auf dem Land gewohnt irgendwie.
Fleidi.
Dass da selbst da jeden Tag irgendwie die Post kommt.
Aber nicht der Paketdienst.
Muss halt schauen, je nachdem. In England gibt es ja irgendwie mehrere Male pro Tag, soweit ich weiß, Post. Da gibt es irgendwie morgens und mittags und noch irgendwie mal abends.
Das war ja früher hier auch so.
Genau, und jetzt, was interessant ist, ist zum Beispiel Amazon und USPS. Bei denen sind es jetzt die Päckchen, aber Amazon will die wohl einfach so gut bezahlen, dass die auch sonntags ausliefern. Und sagt Amazon dann halt, ja, aber die Leute wollen halt einfach nicht, wenn sie irgendwie am Freitagnachmittag bestellen, das Ding erst am Dienstag oder so bekommen, sondern die wollen das fucking schnell haben. Und also da gibt's zum Beispiel, habe ich jetzt auch verlinkt was, wo die anfangen auch sonntags auszuliefern. Also es scheint echt so zu sein, dass die Briefe total unten durchgehen, aber die Päckchen total abgehen.
Genau, das hat was mit dem Internet zu tun. Die schreiben halt alle E-Mails. Keiner schreibt mehr Briefe, mhm. weil brauchen wir halt nicht mehr. Außer halt, ja, jetzt, okay, zu Weihnachten verschicken halt alle Leute irgendwie Weihnachtskarten. Ja. Oder,
aber das ist halt einmal im Jahr.
Genau. Oder Hochzeitseinladung oder Todesanzeigen oder so.
Ja,
das ist ganze der Kreislauf Zeit. Des Lebens. Die Leute werden geboren.
Weihnachten, erst Weihnachten.
Moment.
Dann work, Geburtstag. Und dann Tod.
Ja, ja.
Nee, Weihnachten, ja. Geburtstag, Tod. So mhm. ist es.
Nee, zwischendurch noch heiraten.
Achso, heiraten. Weihnachten, heiraten, Tod. So nee,
aber ich glaube so, wenn Leute sterben, dann macht man da irgendwie eine Anzeige in die Zeitung oder sowas, oder?
Ja, aber dann kriegst du ja nicht alle mit. Nicht alle lesen Zeitung.
Ja, aber es ist ja jetzt auch egal. Also das sind so, wären noch Angelegenheiten, wo man Briefe schreiben kann und dann noch viele. Aber sonst benutzt halt irgendwie keiner mehr diese klassische Post. Briefe benutzt keiner mehr, aber Päckchen gehen halt nach oben. Dummerweise ist das halt nicht immer dasselbe Unternehmen. Also, ja. Ich meine, in Amerika ist es ja auch, US Post ist irgendwie, die machen das mit den Briefen und keine Ahnung, FedEx und Ups und whoever machen das mit den Paketen, das sind ja andere. Aber ich meine, das könnte man ja dann wieder kombinieren, man könnte ja dann irgendwie sagen, wenn du ein Paket kriegst, bringen wir auch noch deine restliche Post von dem Briefkasten da ab. Solche kleinen Kästen stehen auch in Deutschland überall rum. Da kommt aber dann der Postmensch vorbei und fährt da vorbei mit seinem Rad und tauscht die da aus und fährt die dann die Straße hoch. Da sieht man ganz, ganz oft so weiße, graue Kästen irgendwie rumstehen in der Gegend, die halt auch so ein bisschen so Hubs bilden, wo halt die ganzen Briefe drin liegen. Klar, theoretisch könntest du auch sagen, lauft doch alle dahin und wühlt euch durch die Post da durch. Und nehmt
doch halt, eure eigene Post, ja, echt.
Genau. Nehmt halt das.
Grabbelkiste.
Nehmt halt das, was für euch ist. Mhm. Und ich meine, klar, es wird halt irgendwie immer weniger. Also ich habe mich auch wo ich jetzt umgezogen bin, wer brauchte denn noch so deine richtige Adresse? Das sind extrem wenig Leute, dann die Bank oder die Banken, die das halt unbedingt brauchten. Vielleicht
ja, aber auch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt ja alle Adressen geändert und die Banken, also die meisten sind irgendwie elektronisch bei mir gewesen. Also es waren halt auch alles Direktbanken. Und
ja gut, genau, aber du musst, da musst du es noch machen, aber wo. Wer braucht denn noch so deine Adresse, weil er dir das schickt?
Meist bei Kündigungen zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe ja auch ein paar Sachen gekündigt, so Autoversicherung und so Scheißerei da. Das wollen sie dir alles zuschicken, aus irgendeinem komischen Grund. Das ist irgendwie, also wenn es wirklich rechtskräftig sein muss, so Rechnungen oder so sind völlig egal. Aber wenn du kündigst oder wenn du eben den Sign-up machst am Anfang, dann wollen sie es dir irgendwie zuschicken. Was nervt, aber ist
ja, ich okay. glaube, das ist auch eher so, um sicherzustellen, dass du wo wohnst.
Ja, so, ich wohne da nicht mehr. Ja. Die Kündigung hat dann Pech, aber
ja.
Deswegen. Mhm. Was auch krass ist, also in der anderen Richtung, ich habe hier, meine NAS-Festplatte ist verreckt, da vielleicht auch noch ein Mimimi dazu nachher. Aber Amazon, Same-Day-Delivery, was total krass war. Ich so, ah, fuck, kaputt. Und dann irgendwie um, keine Ahnung, 1 Uhr nachts oder so gesagt, ja, hier kaufen. Und er sagt dann, du, wenn du es bis 10 Uhr bestellst, dann kriegst du es am selben Tag noch für irgendwie 3,99 Aufpreis oder so.
Aber ich meine, das geht in Deutschland auch.
Selber Tag?
Selber Tag, wenn du es morgens bestellst. Also
ach stimmt, die haben angefangen in Stuttgart das zu machen, ja.
Bieten sie dir bis 17
Evening
Uhr an.
Express oder
genau.
so heißt
das. Genau, und hier Express. Machen sie es irgendwie
aber auch
bis 20 Uhr.
Bis halt noch nicht wirklich viele Produkte. Aber letztens habe ich wieder irgendwas gekauft, wo ich echt kurz davor, brauchst du es schon heute? Nee, eigentlich reicht es, wenn es morgen da ist. Aber ja. es wäre so kurz.
Nee, das ist bei mir
das bei der 5 Euro wert. Nein.
Bei der NAS-Festplatte war es dann also ja 3,99 $. Das sind irgendwie 2 Euro irgendwas. Und dann habe ich lieber ein Backup, anstatt dass mir irgendwie noch irgendwas anderes hops geht. War schon gut.
Ich habe meine Festplatte, nachdem mir eine verreckt ist, einfach bei Cyberport gekauft, weil die da auch echt billig waren.
Von der Cyberport hat ja jetzt hier eine.
Ja, genau, die haben hier eine Dings aufgemacht und das war echt viel
voll sweet, Alter.
Sweet. Ja. Kommt gut.
Ja.
Ja, Post. Dinge.
Dein Mikro ist nicht an der richtigen Stelle.
E-Post. Ah. E-Post-Päckchen mit Transportversicherung.
Ja.
Ja, da kriegst du nochmal 2 Checksummen.
kriegst du nochmal einen MD5, ja. SHA-1 und SHA-256.
Ja, du musst dir upgraden. Standardmäßig machen sie nur MD2 und in den Premium-Versionen dann SHA-256.
Stand nur CRC-32 und dann kann es halt nur passieren, dass es dann kaputt geht. Macht starke Sinn.
Ja, aber zum Dings, zum Thema so dieses Briefe konzentrieren und so weiter und in irgendwelche Boxen liefern lassen und so. Bei meinen Eltern ist es tatsächlich so, die wohnen so weit draußen, dass die halt, da gibt's theoretisch einen Briefkasten, da landet aber nichts, weil die so einen...
Weil den keiner findet?
Weil keiner weiß, wo der ist.
Nee, das wird tatsächlich in so einen, wie nennt man das, so einen...
Keine Ahnung.
Mir ist das Wort gerade entfallen, wie man das nennt. Ein
Mülleimer.
Postfach.
Beschreib einfach, was
ein Postfach. Das wird tatsächlich, so Briefe und das ganze Gedöns wird tatsächlich in ein Postfach geliefert, weil halt auch tagsüber da eh keiner daheim ist. Und Pakete generell auch, die lassen sie sich dann meistens irgendwo auf die Arbeit liefern oder sowas. Aber tatsächlich ist es so, dass das ist zu weit draußen, als dass es sich da lohnen würde, von der Post da irgendjemand hinzuschicken.
Du könntest es ja fordern.
Sie müssen wahrscheinlich, aber es ist halt für alle Beteiligten bequemer, das in dieses
Postmülleimer zu werfen.
Ja. Dieses Postfach zu liefern zu lassen.
Genau. Aber es gibt es zum Beispiel auch irgendwie für Berge, wo du dann einfach diesen einen Typen hast, der da hoch auf diesen Berg fährt. Und das ist auch okay.
Gibt es denn Benachrichtigungen für die Post, für das Postfach irgendwie? Oder musst du halt öfter mal hingehen und hoffen, dass da irgendwas drin ist?
Ich glaube, da musst du öfters
kriegst hingehen. Kriegst eine E-Mail. Eine D-Mail.
Ganz ehrlich, das fände ich am coolsten. Wenn ich einfach irgendwo ein Postfach hätte, das halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten maximal entfernt ist und die mir dann eine E-Mail schicken, wenn irgendwas ankommt.
Ja, nie einfach so.
Ja, aber wenn du zu Hause arbeitest, kann dir doch auch alles einfach nach Hause geliefert werden.
Dann ja, aber so generell ist es halt, ich muss dann halt auch jeden Tag immer da zum Briefkasten, wenn ich wissen will, ob was drin ist. Und ich fände es pushmäßig besser als dieses permanente Polling.
Nee, das kann dir Twitter Direct Message schreiben einfach.
Also at Deutsche Post, so lol, you've got mail,
also erstens kannst du, zur Not kannst du dir deinen Briefkasten ja noch irgendwie selber verminen, dass du das irgendwie...
Selbstschussanlagen.
dass du irgendwie, keine Ahnung, eine Message kriegst, wenn irgendwie jemand deinen Briefkasten aufmacht. Mhm. Aber ansonsten, also ich meine, bei uns kommt der Briefkastenmensch, wie heißt der, Postbote.
Briefkastenmensch.
Oder die Postbotin,
alternativ.
Postbötin. Nee,
ist ein Bote und der raucht ständig. Ich weiß auch nicht, was der immer macht.
Rauchen.
Ja.
Rauchen die ganze Zeit.
Das ist bestimmt nicht erlaubt. Also ich würde den ja mal
verklagen.
Briefe riechen komisch. also ich meine, ich weiß, wann der kommt. Der kommt jeden Tag irgendwie zur
Bei RedTube.
Ich weiß nicht, wo der kommt, sondern wann der kommt.
6 Minuten, 1 Sekunde.
6 Minuten, 1 Sekunde.
Im Durchschnitt.
Und dann schon wieder raus.
Richtig. Hier ist ganz komisch, hier hat der Postbote einen Schlüssel für deinen Briefkasten. Also bei den Amis, bei den größeren Häusern ist meist die äußere Tür einfach offen, bedeutet, er geht in den Vorraum rein, da ist dann irgendwie so diese Box mit den kleinen Metallkuben und dann hat er irgendwie den mega super Schlüssel und macht einfach auf, legt deine Post rein und macht wieder zu.
Das kenne ich aber tatsächlich auch. Ich habe früher in einem Haus gewohnt, da hatten die Leute von der Post für den Vorraum den Schlüssel, dass die quasi, weil die Briefkästen innen lagen.
Genau.
Das hatte dann natürlich den unschönen Nebeneffekt, dass die ganzen Spam-Verteiler dann so alle Stockwerke durchgeklingelt haben, morgens früh um 7, weil sie ihre Werbeblättchen einwerfen wollten und diese ganzen Blättchenverteiler, die haben halt keinen Schlüssel. Das heißt, die haben einmal, du hast richtig gesehen, so oder richtig gehört, wie quasi von Wohnung zu Wohnung irgendwie durchgeklingelt wurde, bis irgendjemand aufmacht.
Einfach mal den Interrupt anschalten, überall wo geht.
Ja, also so einfach mal
non-mask rail einfach.
Was auch interessant ist hier, ist, dass die Adressierung über die Apartmentnummer geht. Bedeutet, du kannst auch, wenn du irgendwie umgezogen bist oder so und dein Name steht da nicht dran oder dein Name muss da gar nicht dran stehen, tut er bei mir zum Beispiel nicht, aber du musst halt immer angeben, irgendwie Apartment 5 oder so. Und dann kriegst du halt immer für Apartment 5 Post, was ganz cool ist, weil dir dann diese nervige Schildanbringerei und was weiß ich, das fällt halt alles weg.
Ja, mehr Indirektion.
Ja, du bist halt einfach ein bisschen auch anonymer, dass dann irgendwie, du musst auch deinen Namen nicht hinschreiben, sondern sagst einfach nur hier Adresse, Apartment 5,
gut. Ja gut, ansonsten schreibst du halt irgendwie, keine Ahnung.
Oder du kannst dir lustige Namen geben, du kannst immer irgendwie Long Dong McDougal oder so nennen, solange da Apartment 5 steht, ist das alles kein Thema.
Ja, okay. So gut, praktisch. Haben wir genug über die Post geredet. Also es wird irgendwie alles anders, weil keiner mehr Briefe schickt und die irgendwie alle Leute entlassen. Und dafür gehen Päckchen total gut, weil alle im Internet einkaufen. Das Internet verändert unser Leben.
Fuck me, das ist ja verrückt.
Ja. Das hab
ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja. Gut. Dann steht da noch apropos Jolla. Make fool.
Ha, apropos, genau, Jolla. Alle wollten über Jolla-Phone-Zeugs reden, was ich nicht verstanden habe. Auf dem N9 oder sowas, irgendwas wurde portiert.
Ja, ja, auf dem N9 läuft's jetzt, genau.
Hast du einen N9?
Nee.
Warum nicht? Denn du hättest jetzt Jolla gehabt schon.
Ja, aber ich warte auf mein richtiges Jolla.
Kommt es jetzt an?
Es heißt immer noch vor Weihnachten,
ja, sagen sie bis vor Weihnachten und sagen sie, oh, nach Weihnachten.
Der Schmidtlauch,
doof.
Der Schmidtlauch hat mir vorhin auch eine Liste geschickt, so ein Google-Doc, wo irgendwie drinsteht,
was ich ein bisschen komisch fand.
Wer schon alles irgendwie sein Jolla-Phone bekommen hat.
Achso, da kannst du dich dann eintragen.
Da kannst du dich selber eintragen und den anderen mitteilen, dass deins jetzt schon im Status, was weiß ich, im Paketieren ist oder schon oder erst noch bezahlt oder schon angekommen. Also ich bin so 1700 noch was und sind jetzt so bei 1200, die gerade verpackt werden. Also es dauert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das bis nächste Woche noch was wird. Also nächste Woche ist unsere letzte Sendung für dieses Jahr. Schon mal.
Ever.
den Witz hatten wir schon mal, ja, vor zwei Jahren.
Ja, egal, wir können jetzt jedes Jahr bringen einfach.
Aber am 19. Wird unsere letzte Sendung sein für dieses Jahr. Danach machen wir dann Weihnachtspause. Ihr seid bestimmt alle auf dem Kongress oder sonst wo. Oder
Belgien.
Macht mit Freunden.
Was auch immer.
Oder Familie. Irgendwo oder anders. Sonst was. Ja. Komische Dinge. Deswegen machen wir auch eine kurze Winterpause. Wir überlegen noch, bis wann. Also auf jeden Fall zwei Wochen, vielleicht noch ein bisschen länger. Das schauen wir dann.
Du bist ja auf dem Kongress?
Ich bin nicht auf dem Kongress.
Oh, nee. Mensch.
Ich habe andere gewichtige Gründe.
Gewichtig. Was denn? Deine Mutter?
Oh, nice. Ausgezeichnet.
So schön. Ähnlich, ja.
Ich glaube, den Felix könnt ihr anfassen.
Den Felix könnt ihr streicheln.
Ja.
Der ist wieder auf dem Kongress.
Ja.
Twittert, oder?
Ja.
Ja, twittert den doch an und streichelt ihn.
Genau, könnt ihr mich
streicheln. Oder füttert ihn mit Kekse.
Kekse
oder
ist auch okay.
Es gibt sogar
aber
Leute,
nur leckere.
Es gibt sogar Pilze. Leute, die wollten ein Hörertreffen machen. Also oh, vielleicht
so kannst du das mal. Könnte es nicht die Hörer organisieren oder so?
Genau, ja, warte ja, mal schon. Ein Hörertreffen, wenn er genug Leute zusammenbringt und es cool ist und er den richtigen Flavor hat, dann kommt er vorbei.
Dann kommt der Felix auch vorbei.
Wenn zwei Leute sagen, das Hörertreffen, dann komme ich dir auch vorbei. Ihr müsst noch nicht bei den Flavor haben.
Ja.
Das geht schon okay. Auch so.
Also mentionet einfach den Felix auf Twitter oder sonst wo.
Genau, und dann passt es schon.
Dann wird sich da irgendwas finden. Ich bin leider nicht da, Flydie ist nicht da, Marc ist auch ganz weit weg. Und
Hat sie versteckt.
Richtig.
Der Marc. Matt weiß ich gar nicht, ob der Kongress ist. Weiß ich auch
kann
nicht.
Er ja nächste Woche nochmal sagen.
Genau.
Lesefu?
Ich muss hier auch langsam mal wieder arbeiten.
Ja. Lesefu. Ja, mach mal.
Also, der erste Pick ist irgendwie Stop saying Bitcoin transactions aren't reversible. Das ist ja immer so der, was normalerweise bei Bitcoin hast, dann immer so, ja, klar, aber wenn du es einmal überwiesen hast, dann geht's nicht mehr zurück und das ist Bitcoin. Und das ist ein ganz cooler Artikel, der ein bisschen über diese M of N Transaktionen eingeht. Es gibt in Bitcoin nämlich wirklich die Möglichkeit, dass du so eine Transaktion quasi wieder rückgängig machen kannst. Und zwar kannst du einfach die Transaktion generieren, aber du kannst die Transaktion so einstellen, dass es heißt, ja, die ist nur valide, wenn zwei von den folgenden drei Leuten diese Transaktion signieren. Und dann kannst du natürlich die Transaktion da rausmachen und wenn du irgendwas verkaufst oder so, dann kann ich quasi die Transaktion signieren und der Käufer kann sie auch signieren, wenn er das Teil bekommt. Und wenn du willst, kann er noch irgendwie eine dritte Partei auch noch signieren. Und der geht dann so ein bisschen drauf ein und sagt dann, ja, das ist total cool, weil dann kannst du das nämlich so machen, dass quasi du das quasi, du kaufst was, du signierst die Transaktion und wenn dann der Händler das Ding irgendwie oder dein Käufer das irgendwie empfängt und es ist in Ordnung, dann signiert er auch die Transaktion und dann ist das Geld freigegeben. Und wenn er es nicht signiert, weil er dich irgendwie hart scammen will, dann könntest du zum Beispiel noch so eine dritte Partei nehmen und sagen, ja gut, dann ist es von mir aus meine Bank oder Mastercard oder so. Die bieten sowas nicht an, aber sie könnten ja. Und dann könntest du quasi so einen Streitschlichter damit einbauen.
Ja,
und
Escrow, den, oder?
Einfach. Quasi Escrow, aber Escrow bedeutet ja, du schickst jemand anders das Geld und der leitet es dann weiter.
Ja.
In dem Fall ist es so, dass der im Grunde da gar nichts von mitbekommt, außer natürlich du und der Käufer, ihr seid euch uneinig. Also wenn nur ich irgendwie unterzeichne und der andere nicht, dann kann man immer noch sagen, okay, ich habe das Ding jetzt losgeschickt vor 2 Wochen und der meldet sich nicht mehr. Liebe Bank, kannst du bitte mal sagen, dass das alles in Ordnung war, was ich gemacht habe und dass ich irgendwie mein Geld dann bekomme? Und wenn die Bank dann sagt, ja, hier, du hast deine Losschickbestätigung und der Typ meldet sich nicht mehr, bam, dann hast du auf einmal das Geld. Oder eben andersrum, dass der Käufer dann quasi sagt, ja, hier, der hat es zwar mir geschickt, aber das Ding ist einfach nur ein Päckchen mit einem Backstein drin. Ich will aber mein Geld jetzt wieder haben und der soll es nicht bekommen. Und die Bank sagt dann, also der Verkäufer wird dann natürlich sagen, ja klar, das Geld gehört jetzt mir. Du sagst dann, nee, gehört's nicht. Und im Übrigen die dritte, also wenn du so eine 2-von-3 Transaktionsgeschichte hast, deine unabhängige dritte Partei, der kannst du einfach das Päckchen mit dem Backstein zeigen und die sagt dann, ja, nee, der hat dich hart gescammt, du kriegst dein Geld wieder. Also es geht sehr wohl, dass du so diese Transaktion in Anführungszeichen rückgängig machen kannst oder eben gar nicht erst ausführen, je nachdem, wie man es sieht. Okay. Und das ist ein cooler Artikel, der das Ganze ein bisschen erklärt und eben zeigt, dass wir, was wir aktuell mit Bitcoin machen, dass das nur so ein bisschen die Oberfläche von dem Ganzen ist. Genau.
Sehr schön. So schön.
Richtig.
Also prinzipiell geht ja in Bitcoin auch noch alles, weil ja quasi der Referenz-Client einfach sagt, was Bitcoin kann. Und wenn du da mehr coole Ideen hast und
Es ist im originalen Paper das Ganze auch schon, ja. Schon vorgestellt, nur dass der Client das halt eventuell noch nicht implementiert, wie so viele Dinge.
Ja.
Aber da geht noch einiges, allein weil das Krypto-Zeug halt so total mächtig ist. Genau. Das zweite, was ich hatte, war Experiments to do with your baby. Ich weiß nicht, Ingo macht ja irgendwie permanent Kinder und der könnte dann vielleicht ja mal Experimente mit seinem Kind machen.
Will it blend?
Was ganz cool ist, also das ist ein Artikel von The Atlantic, was total gut ist.
Immer.
Und die zeigen so ein paar Experimente, die lustig sind. Also ich werde es jetzt nicht irgendwie alle aufzählen, aber.
Sag
so
doch mal eins.
Irgendwie, wie sie zum Beispiel, wie in Menschen, die Furcht von Spinnen, wie das eigentlich genetisch bestimmt ist. Da kannst du irgendwie so verschiedene geometrische Formen, also eine Spinne sind irgendwie grob 3 Kreise und irgendwie noch 6 Linien, die da weggehen. Je nachdem, wie du die ausrichtest, fängt das Baby entweder an, sich da irgendwie vorzuekeln und so zu machen, oder es kann irgendwie gar nichts mit anfangen. Und also
Variante
das sind dieselben,
C kann man nichts mit anfangen.
Genau, Variante C nicht, irgendwie Variante B ist wohl auch nicht so das Problem, weil es nicht aussieht wie eine Spinne. Aber das eine, was aussieht wie eine Spinne, hat das Baby also instinktiv, ohne dass es wirklich jemals eine Spinne gesehen hätte wahrscheinlich, hat es einfach Angst vor und findet es total doof. Also das
sieht
geht
ja
schon
auch
irgendwie
eklig aus, das Teil, diese Spinne.
Ja, und das ist halt das Krasse, dass wir genetisch wissen, dass Dinge, die aussehen wie Spinnen, für uns einfach nicht gut sind.
Ja, die haben ja auch viele Beine.
Ja, und die beißen und sind doof.
Ja, die haben viele Augen
auch. Genau, und da gibt's auf jeden Fall so viele Experimente, die man dann, also jetzt weniger mit an Starkstrom anschließen, als mehr mit lustige Experimente, die eigentlich ganz cool sind.
Aha, okay. Machst du die jetzt alle?
Bestimmt. Hoffe ich, dass Ingo
an anderen Babys kann man es ja auch machen. Das heißt ja nicht, dass dein eigenes Baby ist.
Ja, stimmt. Okay. Ja, klar, gehst du mal zum Spielplatz und schaust, wird sich jemand finden. Kann ich Experimente
in dem Kind durchführen? Du bist doch ein Baby, oder? Du bist doch ein Baby. Wenn du jetzt nichts sagst, dann heißt es ja.
Death Metal English.
Genau, Death Metal English ist lustiger Artikel. Und zwar, jetzt muss ich das auch hier drücken. Und zwar hier. Genau, also eigentlich, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil der Artikel beschreibt quasi, dass sie da quasi bei Death Metal hast ja quasi eine eigene Sprache, die du in deinen Texten und in deinen Songs verwendest. Und das schlüsselt so ein bisschen auf, was dann überhaupt quasi gesagt wird in diesen Songs. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, ist ganz unten sind 5 Sachen Normal English und Death Metal English. Und das ist sehr lustig einfach. Ich kann ja zum Beispiel sagen, I need to take a nap ist Normal English und Death Metal English ripped into the utter exhaustion of the middle day.
What? Sehr gut, sehr gut.
Fand ich lustig, fand ich gut von Invisible Oranges Webseite.
Okay, ich habe hier Iteration as an Anti-Pattern. Das ist ein netter Blogpost vom Thoughtbot-Blog. Giant Robots Smashing into Other Giant Robots. Ja, und da geht es im Endeffekt darum, warum es in Ruby keine gute Idee ist, iterativ irgendwie Collections zusammenzubauen, wenn man doch sowas wie Map und Fold und Flatten und sowas hat. Ja, das war's eigentlich schon.
Oh, ist das schön.
Ja, also kann man sich mal angucken, wenn Leute Ruby machen und sowas noch benutzen, dann ist es nicht so cool, weil das widerspricht eigentlich so den Idiomen, die so in der Community und in der, ja, in der Ruby-Welt so üblich sind.
So, mein Artikel, A Guide to Python's Magic Methods. Der Artikel gibt so ein bisschen einen Überblick über die ganzen magischen Methoden, wow, die,
das ist ganz schön lang,
die du deiner Klasse bzw. deinem Objekt geben kannst, damit es dann bestimmte Features hat auf einmal. Zum Beispiel am bekanntesten Init halt, wenn du die Klasse instanzierst, ist dann quasi das, was aufgerufen wird. Du hast aber auch Sachen wie also es sind diese ganzen Unterstrich-Unterstrich-Magic-Funktionen, zum Beispiel Unterstrich-Unterstrich-Compare. Wenn du das implementierst, dann hast du auf einmal größer, kleiner, kannst du damit implementieren für deine Klasse oder du machst halt irgendwas damit. Oder was haben wir hier noch? Positiv, negative, also du kannst dann quasi dein Objekt sich so verhalten lassen, als wäre es eine Nummer und kannst dann darauf die entsprechenden Funktionen halt anwenden. Zum Beispiel auch Absolute und so. Und kann man sich dann irgendwie super tolle Sachen überlegen, die dann keiner mehr versteht. Aber prinzipiell, der Artikel gibt dann so ein bisschen den Überblick, was muss man implementieren, damit was funktioniert in der Sprache. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
Sehr gut. Ich habe hier Unfold. Das ist eine ziemlich cool gemachte Präsentationen, die man so interaktiv im Browser weiterklicken kann, und da geht's im Endeffekt darum, um so 3D-Transformationen mit CSS und dem CSS3-Box-Model, und da kann man sich mal durchklicken, da sieht man dann echt coole Feature, die CSS mittlerweile beherrscht, gerade was so Transformationen im dreidimensionalen Bereich und Animationen und so weiter alles angeht. Also das ist ziemlich cool, da kann man sich mal durchklicken. Genau, und der Marcel wollte noch was sagen.
Ich wollte nur, ich habe ja noch so Legacy-Medien abonniert, die Zeit oder wie das heißt. Das ist so ein Stapel Papier, den man manchmal bekommt.
Du Baumtöter!
Ja, ich bin so brutal.
Du kriegst dir noch nicht mal per E-Postbrief zugeschickt, oder?
Ich finde das geil, wenn die Bäume sterben. Ja. Ah, ich bin als Kind mal gegen einen Baum gelaufen, seitdem hasse ich die.
Bäume haben meine Familie getötet.
Ja. Ja, auf jeden Fall gibt es einen relativ interessanten Artikel über so einen DHL-Menschen, den sie einfach mal so ein bisschen begleitet haben und ihn mal so gefragt haben, wie er das eigentlich so macht. Und das ist irgendwie ganz cool, weil er erzählt dann so ein paar Tricks, was er so alles macht. Und so, ja, Leute, die er nicht leiden kann, bei denen gibt er dann das Paket einfach nicht ab. Fand ich sehr amüsant. Und er hat irgendwie so einen Deal mit so einem komischen Kiosk um die Ecke, wo er immer die Pakete abliefert. Ist ein schöner Artikel, wenn man mal was zur Abwechslung mal was auf Deutsch lesen will. Kann ja auch mal passieren.
Vollkommen bescheuert.
Sehr gut.
Komisches Konzept, ja. Setze ich eh nicht durch. Diese deutsche Sprache.
Die ist obsolet. Ja. Ich kann auch noch was auf Englisch picken, wenn ihr euch besser
fühlt. Nee, ist jetzt vorbei.
Was? Nee, jetzt ist Mimimis. Ich beschwere mich jetzt erstmal, glaube ich.
Macht oder?
Das. Ja, du bist total.
Ja,
meine NAS-Platte ist tot, aber ganz komisch gestorben. Nicht sicher, was da los war. Also ich bin hier in ein anderes Land gereist und die wurde da sicher irgendwie 12-mal geröntgt währenddessen oder so.
Die hat Krebs. Wahrscheinlich die hat jetzt wahrscheinlich Krebs, wie die Leute halt mit dem lustigen, was war das? 60? Kobalt 60.
Genau. Auf jeden Fall ist die, ich habe sie dann mal angeschlossen. Die haben sie ja eigentlich so eine bisschen andere Spannung. Aber das sollte ja egal sein, weil das Netzteil für beides ausgelegt war. Also das Netzteil hatte von 110 bis 220 oder 230 Volt das okay. Und was hinten rauskommt, sollte ja immer gleich sein. Aber auf jeden Fall habe ich das dann angeschlossen und die Platte hat sich hin und wieder einfach quasi verabschiedet aus dem Betriebssystem. macOS hat dann irgendwie so gemotzt von wegen, ja, irgendwie unmount, aber so forcefully und ist eigentlich nicht so gut. Und das war ein bisschen komisch, aber am Anfang ging eigentlich alles und das Ding wurde immer und immer langsamer, was ein bisschen creepy war. Und am Ende war es dann so, dann war es irgendwie gelockt und ich musste dann mit Disk Utility die Encryption wieder ausmachen und alles war irgendwie ein bisschen verwirrend. Und ich konnte noch Sachen von runterkopieren oder raufkopieren, aber irgendwie, ich habe so mal dann 50 Gigabyte einfach wegkopiert und hatte dann auch gesagt, so ja, dauert 2 Tage. Dann habe ich auch gedacht, okay, komisch, vielleicht ist ja das Dateisystem nur ganz fies kaputt gegangen bei diesem Strom-An-Strom-Aus-Zeug. Aber gedacht, gut, dann machen wir ein neues Dateisystem drauf, aber allein schon das Dateisystem neu zu erstellen, hat irgendwie nach 2 Stunden habe ich es einfach gelassen. Also irgendwie ist die Platte ganz komisch hops gegangen und das war so eine 2-Terabyte-Platte. Ich war zufrieden, habe jetzt einfach eine andere 3-Terabyte-Platte gekauft und finde ich aber nicht gut, dass die Platte so komisch hops geht. Und ich weiß nicht genau warum und irgendwie komisch. War in einer IC-Box drin. Ich glaube, die IC-Box ist auch ein deutscher Hersteller. Vielleicht wird die...
Ja.
Also ich meine, eigentlich sollte es ja echt keine Probleme machen, weil das Netzteil das Ganze am Ende eh auf 12 Volt und was weiß ich was Ampere rüber regelt. Aber irgendwas ging da nicht richtig und dann war es kaputt und nervt. Also Festplatten, die sterben.
Billiger Chinamüll schon wieder.
Ja, genau. Jetzt sind wir der Western Digital Red Series gekauft.
Die habe ich jetzt.
Achso, voll gut. Sehr gut.
Ja, und ich habe bisher die Western Digital Caviar Green oder so
ja, gekauft. Ja, die geht halt kaputt irgendwo.
Ja, aber sie ging nur kaputt, nachdem ich reisen war. Wahrscheinlich, sobald man sie ausmacht.
Ja,
niemand ausmacht. Diese Green-Dinger sind auch immer in den Teigen-Capsules drin und die drehen auch einfach durch irgendwann.
Also ich hab ja tatsächlich von den Dingern 5 gerade im Einsatz.
Green.
Gut, die laufen nicht 24 Stunden am Tag, okay. Aber die sind schon, also momentan laufen die noch stabil. Jetzt hat sich mein Raid noch nicht beschwert.
Also ich hatte
bei mir, hat, ist es ja auch nicht.
Ich so hatte weit. Bei mir eine Green drin und die hat auch irgendwann so, dann gab's ab und zu so Fehler im Syslog, hat gemeint, ja, irgendwie traurig, die Ready hat er Bonus-Features kaputt gegangen gesagt und dann hat sie irgendwann nichts mehr gesagt. Und dann habe ich mir eine neue Festplatte gekauft.
Apropos kaputte Festplatten. Also ich hatte jetzt der Radio Tux-Server auch 2 Tage lang weg, weil da auch eine Festplatte sich verreckt.
Heute ist Festplatten sterben. Ja,
Festplatten-Sterbetag. Und die ist tatsächlich nach 2,1 Jahren verreckt. So der typische Festplatten halten 2 Jahre. Und die lief exakt, also die lief 2 Jahre durch.
Dann hattest du ja eben noch Garantie drauf.
Ja, ist ja eh Server, ist ja nicht mein Ding.
Ach so, ja, dann.
Irgendwie ja. Ist ja hosted und ach ich so, hab dann, es ja. War halt dann irgendwie so blöde kaputt an einem Sonntag und da kannst du halt keinen erreichen, außer du zahlst halt irgendwie viel Geld und dann hatte ich keine Lust da drauf und deswegen musste ich halt bis Montag warten und dann habe ich halt dann haben sie halt irgendwie erstmal den, ich habe dann halt geschrieben, okay, ihr müsst irgendwas austauschen, aber man konnte nicht anklicken in dem Webinterface, was kaputt ist. Deswegen konnte ich nicht hinschreiben, ich denke, die eine Festplatte spinnt. Sie haben dann den Rechner angemacht und erstmal das Mainboard getauscht.
Total viel Sinn einfach. Aber es hat sich ein bisschen erhebt, das Ganze.
Ich dachte, ja, ist auch okay.
Das ist nett von euch.
Hauptsache der Server startet. Ich meine, vielleicht war ja auch das Mainboard auch noch kaputt.
Weiß ich nicht. Du meinst, sie haben das quasi schon in der Zukunft gesehen, dass das Mainboard auch kaputt gehen wird?
Ja.
Also es ist eigentlich immer das Mainboard. Immer. Ja. Deshalb muss man das schon mal generell.
Ist ja auch okay. Dann jedenfalls habe ich ihn dann, ist es dann wieder ins Rettungssystem zumindest gestartet. Und dann konnte ich erstmal die Festplatten testen, welche der 2 Festplatten jetzt irgendwie hops gegangen ist. Und dann gesagt, die Festplatte ist da, ist auch kaputt und dann getauscht. Und dann konnte ich auch mein Raid wieder zusammenbasteln. Aber es hat insgesamt dann halt 2 Tage gedauert, bis das alles durch war.
Ja, Raid-Basteln dauert immer voll lange.
Ja.
Ja.
Ja, so Software-Raids sind auch ein bisschen komisch. Aber ja, deswegen war Radio Tux Sonntag und Montag ein bisschen down. Also, falls ihr euch
gesehen habt. Ein bisschen down.
Radio Tux down.
Ja,
Radio Tux einfach.
War Festplatte.
Nicht gut drauf, einfach.
Festplatte. Ja. Böse Festplatten, die nach 2 Jahren einfach sterben. Weil das Lustige ist, die 2. Festplatte ist irgendwie 5 Jahre alt, läuft und läuft und läuft, aber die 2 Jahre alt war, hops.
Ja, diese 2 Jahre alten Festplatten, das ist halt ein schlechter Jahrgang.
Ja, die sind halt einfach, die
ja, das ist so.
Wenn dann entweder eine 5er, ja. Ja. Oder halt
oder gleich oder 17. Halb,
oder, genau, ein guter. Einfach da, wo die noch anständige Festplatten gebaut haben. Ja.
Da sind noch lange ja im Fass lagen.
Ja, das ist ja nichts.
Ja, so, ich glaube,
die muss reifen einfach.
Ja, ich glaube, die 2011er, die haben Kork.
Ja, ich glaube auch. Es muss irgendwas sein. Ja.
Oder was könnte das denn bei der Festplatte sein? Die haben Glas oder so.
Ja, die haben Magnetspulen nicht richtig aufgerollt.
Die haben Staub einfach, Staub in einem Getriebe. Ja.
Gut, dann hatte ich ja vor ein paar Folgen mal geheult, dass ich irgendwie mit Moonin und dem Dings Raspberry irgendwie nicht klarkam. Und ich habe jetzt Moonin tatsächlich, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Ich meine, es gibt irgendwie kein fancyes Monitorsystem, was irgendwie Graphen à la irgendwie Piwik erzeugt. Das wäre irgendwie noch lustig, aber gibt's ja nicht. Deswegen ist Moonin immer noch das, wo ich dran bin. Und ich habe jetzt mal ein RRD-Cached davor geschaltet. Und jetzt ist die Festplatte nicht mehr ganz so ausgelastet, I.O. ist nicht mehr ganz so hoch.
Also was RRD-Cache, das nimmt quasi die Graphen und
Die Daten für diese RRD-Graphen wartet halt ein bisschen, bis er die irgendwann dann auf die Festplatte schreibt.
Mhm. Und ansonsten hält der die dann quasi im RAM und flasht die dann raus.
Ja, okay. Genau. Ich generiere jetzt meine Graphen auch nicht mehr irgendwie alle 5 Minuten, sondern nur noch einmal die Stunde. Was ja auch irgendwie reicht. Und insgesamt kann ich jetzt meine Server wieder monitoren, irgendwie, dass nicht alles in die Knie geht, weil das war einfach irgendwie, boah, was der da rumgerödelt hat. Das ging echt gar nicht. Also deswegen ist das so ein Halb-Mimimi. Moonin ist immer noch RRD und RRD ist irgendwie scheiße, weil viel I.O. auf Festplatten. RRD cached, macht das so ein bisschen besser. Schön ist das Ganze immer noch nicht, aber.
Warum macht er nicht die Dinge erst, wenn man sie sehen will? Zum Beispiel gehst du auf die Webseite und dann baust er dir das Ding, oder ist es zu spät?
Oder warum also ich meine, am coolsten wäre es eigentlich, wenn er die Werte einfach sich irgendwo speichern würde und man rendert es dann im Client.
Aber ja. RRD ist doch nicht dynamisch im Normalfall, oder? Der kann ja doch einfach die Dateien rausschreiben und.
Der macht er ja im Normalfall.
Auch. Also zum Beispiel Graphite. Das Webinterface macht es so, dass es dir die Dinge einfach immer wieder baut.
Ja, aber da musst du halt auch einen Daemon laufen haben und so. RRD kannst du per Cronjob einfach rausschreiben, ne?
Ja, genau. Ja.
Und da das deswegen ist.
Achso, genau, ja, gut, dann ist.
Sonst müsstest du halt irgendwie über CGI anbinden und hast dir total viel Stress.
Oh ja, schrecklich. Dieses Computer-Ding.
Ja, damals 1962, als RRD sein letztes Update bekommen hat, ja.
Vor dem 30-jährigen Krieg.
Da war es
richtig.
Ja, dann mein anderes Mimimi, ich suche
Ich hätte dazu noch eine Frage. Ja. Ist das ein Stress, dieses RRD-Cache-Dings anzubinden?
Nö.
Was musst du da machen?
Das installieren, das mit den richtigen Parametern starten und in Moonin sagen, da ist RRD-Cache auf dem Socket.
Ah, okay. Das heißt, es ist ein Daemon, der das zwischenbuffert.
Genau. Und du musst halt bloß gucken, dass der Moonin, also das RRD-Cache mit dem richtigen User, respektive richtige Gruppe gestartet ist, dass Moonin da auch reinschreibt.
Das ist da irgendwie keine.
Und das ist so der einzige trickige Teil.
Okay.
Gut. Und ansonsten merkst du auch von dem Ding nichts. Ich habe dann gedacht, läuft es jetzt? Läuft es nicht? Läuft es? Läuft es nicht? Weil ich war mir nicht so sicher, weil er sagt dir nicht, ich mach was oder ich mach nichts. Es steht in keinem Logfile was drin. Ist dann halt bloß irgendwo so eine Cache-Datei, die ein bisschen größer wird über die Zeit, bis es rausflasht. Ja. Und da war ich so ein bisschen, bis ich erstmal rausgefunden habe, wo ich die hingelegt habe und dann gesehen habe, aha, ja, die wächst wirklich.
Hättest du nicht einfach in Tempelfest schreiben können, alles? Also die kompletten RRD-Dinge?
Nee, die willst du ja nicht alle in dem. Also, wenn der Server weg ist, dann wären halt die ganzen Dinger weg.
Okay.
Also die RRDs musst du schon behalten.
Okay.
Aber was du nicht brauchst, sind
Files, die halt
genau, die Webseiten brauchst du nicht, die liegen jetzt tatsächlich im TempFS bei mir, weil die würde er alle Stunde neu generieren, das ist mir egal. Aber die RRD-Files, die brauchst du, weil sonst
hast du halt keine Vergangenheit.
Ja, genau. Hast du die Daten nicht mehr.
Ja, und aber du hättest auch sowas machen können wie schreibt immer in TempFS und dann mach alle halbe Stunde per Cronjob die auf die Festplatte drauf. Das würde ja auch gehen.
Hätte man ja aber machen können. Jetzt schreibe ich sie ja auch nur noch alle halbe Stunde.
Ja gut, dann ist ja einfach.
Also RRD-Cached macht ja genau das.
Ja, das ist ja voll gut.
Flasht die jetzt nur noch alle halbe Stunde auf die Festplatte. So.
Okay, cool. Dann. Weiter.
Alles gut. Dann suche ich gerade mal einen Crowdsourcing-Aufruf. Ich habe jetzt irgendwie 4 Stunden rumgegoogelt und Testberichte gelesen und bin irgendwie kein Deut weiter. Ich will irgendwie einen guten und nicht ganz so teuren, also 250 Euro darf schon sein, aber nicht irgendwie 700, 800, 900 Bluetooth-Lautsprecher, der am besten noch Airplay kann. Also Airplay für die Devices, die irgendwie Apple haben zu Hause und aber soll auch vom Android-Device gehen, deswegen sollte es beides haben. Und am besten sollte es auch noch ein Wecker irgendwie können und tragbar sein.
Auch noch?
Ja.
So viele
und
Fragen.
Das gibt's irgendwie nicht. Und am besten noch viele Anschlüsse. Es ist irgendwie, es gibt entweder nur welche, die nur Bluetooth haben oder die nur AirPlay haben. Wenn sie beides können, dann sind sie irgendwie schon nicht mehr tragbar aber oder so.
Warum willst du denn überhaupt, wenn du Bluetooth hast? Also iOS kann ja auch Bluetooth problemlos.
Ja, aber ich fände es halt schöner, das dann über AirPlay zu machen, weil du dich dann nicht koppeln musst oder das halt auch vom Rechner aus einfacher machen kannst. Also klar, du kannst auch mit deinem Apple-Rechner irgendwie über Bluetooth machen.
Gut, wenn du es mit dem Rechner willst, ja.
Ich fand es halt irgendwie einfacher, wenn du tatsächlich irgendwie deinen Rechner aufklappst und sagst hier irgendwie verbinden, zack, blub, blub.
Genau, deswegen, das stimmt gut. Weil auf dem Handy sieht es nämlich exakt gleich aus. Also ob der da jetzt irgendwie dein Bluetooth, was weiß ich was, Radio oder sonst was ist, oder ob das ein AirPlay-Dingens ist, im UI ist es dasselbe.
Okay.
Also, aber am Rechner halt nicht, glaube ich.
Ich habe noch keinen so einen Lautsprecher und hätte halt gedacht, kann ja nicht irgendwie schwierig sein, da beides zu können, falls man mal von dem einen Gerät oder falls man mal von dem anderen. Vielleicht hat auch AirPlay irgendwelche Latenzvorteile, blablub, weiß ich nicht. Ist ja irgendwie. Ja,
mehr Reichweite halt, je nachdem, wie weit du dein WLAN verteilen kannst,
genau,
reicht es halt weiter
genau. als ein Bluetooth. Es gibt aber auch noch AirPlay direkt irgendwie, dann ist es eher so Bluetooth-mäßig.
Quasi wie Miracast dann oder was?
Ja, dann entweder ist es dann über WLAN verbunden oder es ist tatsächlich eher Bluetooth-mäßig dann.
Hört sich nach Wi-Fi
direkt an. Kann Android DLNA?
Nee, ich glaube nicht out of the box. DLNA okay. Wäre natürlich auch noch gut, klar. Wenn es eine Ethernet-Buchse hatte, wäre noch besser.
Alles.
Aber es ist, also ich will eigentlich...
Moment. Eigentlich wie ein Computer, eigentlich wie ein Linux.
Eine Ethernet-Buchse untragbar.
Ja. Na, muss es nicht. Also, wenn es WLAN, Bluetooth, AirPlay... einen Wecker hat und einen Akku, dass es tragbar ist, würde mir schon mal reichen.
Pass auf, Ingo, du kaufst dir noch mal einen Raspberry Pi.
Nein, ich will...
Regelst du das mal alles selber zusammen.
Ja, das ist genau. Total. Das ist das, was ich
mit so Buttons, so selber gebaute Buttons.
Genau. Du baust da selber Buttons und wenn du dann Button klickst, dann wird dir quasi...
Ja, dann brauche ich noch gute Lautsprecher und dann muss ich so verpacken, dann muss ich noch eine Schreinerausbildung machen, damit ich mir das so baue, dass es dann auch tragbar ist. Nein!
Warum nicht? Ich fände, das hast du ganz schön gut beschrieben.
Weißt du, du könntest doch so. Also alles, was du machen willst, ist halt, du baust dann quasi dir ein Frontend für Cron und dann macht es deinen Wecker.
Ja, genau, und mit zwei Buttons kannst du den dann programmieren.
Genau, du hast dann zwei Buttons, mit denen kannst
eigentlich
du
brauchst du 24 Zoll Monitor dazu.
Ja. Ich glaube, der Wecker ist echt eins der größten Probleme, weil so diese Lautsprecher gibt es unendlich viele, aber dass da ein Wecker drin ist, ist selten, weil dann brauchen sie Display und Bedienung.
Also ich werde halt auch nicht von einem normalen Wecker geweckt, sondern irgendwie von meinem Telefon oder so.
Kann es nicht dein Telefon dann einfach da drauf streamen oder so?
Kannst du dich nicht einfach von deinem iPhone wecken lassen?
Nee.
Warum?
Weil das nicht family-kompatibel ist.
Wie?
Was?
Du kannst ja per Wi-Fi direkt, oder wie heißt das,
und dann,
anderes Ding.
Also was ist mir um morgens um 8 meine SWR 2 streamt?
Ja. Du kannst doch.
Geht das?
Geht das? Ja, wissen wir nicht.
Was?
Und außerdem habe ich da auch Kopfhörer dran. Das Ding ist einfach nicht laut genug. Ich schlafe ja immer mit iPod ein, mit meinem Handy.
Du musst das einfach super morgens, übersteuern.
Also nicht laut genug, dass es mich weckt. Sorry.
Kauf dir ein Fitbit. Da hast du so einen geräuschlosen Vibrationswecker. Geht auch.
Okay, also vielleicht, liebe Hörer, habt ihr einen totalen tollen Tipp für mich? Den gucke ich mir dann auch gerne an. Wenn nicht, ich habe mich bis nächste Woche bestimmt dann irgendwie entschieden und werde es dann mal vorstellen, was ich dann gekauft habe. Irgend sowas will ich halt haben. Und es soll halt, so 250 Euro kosten. Ich meine, da gibt's ja irgendwie alle möglichen Sachen. Da kannst du ja auch irgendwie Bose und Eiteufel und was
weiß Eiteufel.
Ich kaufen. Wo du irgendwie mehrere tausend Euro gefühlt lassen kannst. Und
wahrscheinlich nicht gefühlt, sondern einfach nur lassen kannst.
Also es soll natürlich einigermaßen guten Klang auch noch geben, aber schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja Tipps, könnt ihr mal in die Kommentare posten und wenn nicht, kaufe ich halt irgendeinen Schrott und schimpfe dann in einer der nächsten Sendungen.
Ja, macht das doch einfach. Ja,
und ich kling mich kurz aus, bevor die Pixels gehen. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten und deswegen
tschüss!
Würde ich sagen, auf Wiedersehen und
schönen Nachmittag. Ich bin froh,
dass die Schalte geklappt hat.
Ja.
Ja, ist schon Nacht draußen, fucking Winter.
Bei uns auch.
Aber ja, traurig. Ne?
Bei uns, Mann.
Bei uns aber schon seit 8 Stunden. Ja, tschüss.
Gute Sache. Also, ciao.
Ciao.
Genau. Pix.
Felix.
Tiddlywiki.
Ich habe Tiddlywiki schon mal gepickt und es gibt eine neue Version von Tiddlywiki. Ich habe nicht gewusst, dass überhaupt noch irgendwas passiert. Es heißt Tiddlywiki 5, ist gerade irgendwie Pre-Alpha irgendwas Version, also quasi noch nicht benutzbar. Aber es sieht schon echt, echt cool aus. Es macht ein paar Sachen auf jeden Fall richtiger als das aktuelle Tiddlywiki. Tiddlywiki, ganz kurz, ist so ein Ein-File-Wiki-Page, die du dann lokal bearbeiten kannst und kannst dann halt irgendwie ins Internet stellen und dann können andere Leute sich das anschauen oder auch nicht. Ich benutze es primär, um mir einfach so Code-Snippets abzuspeichern, weil ich vergesse die sonst. Und es ist durchsuchbar und es ist alles JavaScript. Und genau, es gibt eine neue Version davon und was es richtiger macht, ist, wenn du auf Suche gehst, dass er dir nicht alle quasi Titler sind da quasi so einzelne, so, weiß nicht, so Seiten, nur dass es halt nicht ganze Seite, sondern halt so ein bisschen Text, was du halt geschrieben hast. Und dass er, wenn du danach suchst, dann macht er nicht alle Seiten auf, sondern er macht erstmal an der Seite so eine Suche und dass du nicht direkt alle anklicken musst.
Also er zeigt dir erstmal eine Übersicht an.
Genau. Und dann, ja. Und das ist ganz cool auf jeden Fall. Und das war das Einzige, was ich jetzt wirklich gemerkt habe und es sieht ein bisschen anders aus. Genau, aber es ist, sieht auf jeden Fall aus nach dem richtigen Weg und wenn man das alte Wiki dann auch noch anständig importieren kann, dann ist quasi maximal Gewinn.
Sehr gut.
Und 5 ist die neue Version und ihr müsst es ausprobieren.
Hilft nichts. Unbedingt. Ja, ich habe hier ganz kurz einen alten Bekannten, den wir schon vor langer, langer Zeit hatten. World
Richard
of
Stone.
Nein.
Den hatten wir erst in der letzten Sendung.
Ja, nee, World of Goo habe ich mal für iOS ausprobiert, weil ich gebe es zu, das gab es irgendwie Black Friday so kurze Zeit irgendwie für umsonst. Und dann habe ich das mal runtergeladen und ausprobiert und das funktioniert genauso wie auf allen anderen Plattformen, ist super und spielt sich gut und lässt sich tatsächlich auch auf dem kleinen iPhone-Bildschirm ordentlich bedienen.
Hat also, es mehr Level irgendwie als die... was alle anderen Versionen haben, ne, oder?
Ich bin noch nicht weitergekommen. Okay, also ich habe es noch nicht so weit gespielt, dass ich sagen kann, ob es mehr Level gibt, aber ich glaube, das ist 1:1 so eine relativ direkte Umsetzung. Und
das funktioniert ganz gut auf so einem kleinen Bildschirm, weil ich kann es mir vorstellen, auf so einem fetten Tablet, das ist bestimmt super cool.
Ich kann es dir mal kurz geben, wenn du magst.
Aber, also ich, gut, ich habe es auch, glaube ich, durch ein Humble Bundle irgendwann mal. Aber ich habe es halt auch schon auf dem Computer gespielt, wo es gerade rauskam und das war super, super cool.
Ja, ich habe mir das auch damals geholt, als es rauskam, so noch bevor es in den Humble Bundles war und habe das, ich glaube mal größtenteils durchgespielt. Ich glaube, ganz durch bin ich nicht gekommen, aber...
ich habe es auch hier durchgespielt, aber es lohnt sich auch echt hart.
Also ich kann es mal kurz ausprobieren, wenn du magst, dann rede ich so lange über irgendwie andere Dinge. Also ich finde es ziemlich cool, da kann man auch ein bisschen zoomen und dann hin und her scrollen und so, damit es auf dem kleinen Bildschirm ordentlich funktioniert. Und das
was halt echt bei mir stört, ist mein dicker Finger einfach.
Dass du nicht weißt, wo du hin...
Ja, richtig. Ja. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen.
Gewöhnt man sich aber tatsächlich dran.
Deswegen glaube ich, dass es cooler ist, wenn du einfach keine... Also entweder du hast keine dicken Daumen oder du hast quasi ein Tablet und dann ist es riesengroß und dann sind die Bobbles auch viel größer.
Größere Bubbles.
Ja.
Genau, was ich hier noch habe, ist habitgifs.co. Das ist eine lustige Webseite, wo jedes Mal, wenn man sie aufmacht, ein neues, lustiges GIF mit süßen Tieren oder so.
Eigentlich haben sie zu wenig lustige GIFs.
Ja, ich glaube, die wiederholen sich relativ schnell. Also aber
die haben irgendwie vielleicht 200.
Ja.
Das reicht halt mal nirgendwo hin.
Nirgends.
Okay, da habe ich ja schon 100 Mal geklickt, da habe ich schon alles doppelt.
Ja. Ist jedenfalls ganz amüsant. So, wenn man mal schlecht drauf ist oder so, dann kann man sich knuddelige Tiere
angucken. Einfach so anschauen.
Ja, geht. Oder auch einfach so. Genau, dann noch eine andere Geschichte, die ich heute mal ausprobiert habe, auch nur kurz, ist fluidapp.com oder fluidapp besser gesagt. Das ist ganz nett. Das ist so eine Mac-App, der kannst du quasi sagen, hey, hier ist eine URL und gib dem Ding nochmal einen Namen und ein Icon und dann macht es dir quasi einen App-Container da draus, den du quasi in deinen normalen Programmen auf dem Mac hinzufügen kannst. Und da kannst du zum Beispiel sagen, du hast jetzt irgendwie sowas wie Gmail oder Facebook oder was man denn sonst so als Web-App benutzen will, aber du hast es als in einem eigenen Container drin, was unabhängig von deinem Browser läuft und was du halt auch machen kannst, wenn du die Kaufversion, die $5 kostet, kaufst, da kannst du halt auch sagen, du möchtest jetzt für bestimmte Apps ein eigenes Cookie-Jar, sodass quasi
jede App, die du damit startest, auch mit eigenen Cookies gestartet wird und so weiter. So kannst du zum Beispiel halt sowas verhindern, wie du surfst auf Facebook rum und bist dann in deiner normalen, in allen anderen Browser-Sessions zum Beispiel auch in Facebook eingeloggt und überall, wo auf einer Seite ein Facebook-Button ist, weiß Facebook, wo du rumgesurft bist und sowas. Solche Geschichten kannst du halt damit verhindern. Ist ganz nett. Ich werde es auch mal für manche Sachen ausprobieren. Ich habe es jetzt allerdings nicht im direkten Betrieb, weil es momentan noch keine wirklich bequeme Lösung gibt, da Werbung zu blocken, und halt sowas wie jetzt irgendwie Facebook ohne Werbung, ohne Adblocker ist irgendwie halt auch Schmerz.
Quasi nicht benutzbar.
Ich glaube, in der letzten Sendung habe ich das mal kurz gepickt. Ich bin dann wieder da zurück geschwenkt, um mir einfach in dem Chrome Multi-User-Mode, und habe dann halt einfach mir einen weiteren User angelegt, der dann halt nur für irgendwie Facebook benutzt wird, zum Beispiel. Mhm. No. Da kann man halt sagen, hey, hier, log mich mal mit, mach mal hier mein Fenster mit meinem Facebook-User an. Und da kann man sich dann entsprechend halt alle möglichen Chrome-Plugins installieren, die man so braucht. Und das ist trotzdem unabhängig vom Rest seiner Sessions. Vorausgesetzt, okay, man benutzt dieses Browserfenster halt nicht für nichts anderes. Eigentlich ist Fluid App da bequemer, weil man einfach auch hier mit Command Space oder mit irgendwelchen anderen Launchern das sofort findet und halt auch starten kann. Aber ja, ist trotzdem eine nette Sache. Und wenn man, also es ist, glaube ich, Mac-only, und wenn man da so öfter so irgendwelche Web-Apps benutzt, dann kann man das auch da mit tun, ja.
Quasi URL-Shortcuts auf Steroiden.
Jo. Naja, nicht direkt Shortcuts, sondern
mit Privacy, alle sagen Privacy ist gerade voll.
Ja, und das ist halt auch, du hast dann keine URL-Bar mehr. Das ist im Endeffekt ein
Chromebook quasi.
So in der Art.
Okay.
Also ich habe vor irgendwie zig Jahren, da gab es mal von Mozilla ein Projekt, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es gab auf jeden Fall mal von Prism, glaube ich, Mozilla Prism hieß das damals. Habe ich auch schon mal vor irgendwie noch zu Radio Tux Zeiten gepickt, aber
oder, ja, oder wie Firefox OS, was ja auch quasi dann so Apps, ja, sind, die eigentlich nur Webseiten sind. Mhm.
Genau. Also so in der Art ist es dann. Du hast ein normales Icon, wo du draufklicken kannst, dann geht dann halt irgendwie eine Webview auf. In Wirklichkeit ist es einfach ein Browser, der halt ohne Browser-UI gerendert wird. Mhm. Aber halt, wie gesagt, wenn du da halt diesen Aufpreis zahlst, dann hast du halt auch diese Privacy-Geschichten, dass du halt sagen kannst, okay, jede App, die du damit startest, hat halt ihr eigenes Cookie-Jar, und das ist von deinem normalen Surfen unabhängig. Was ich ganz nett finde.
Mhm. Okay. Jo. Aber ohne Adblocker nicht so cool.
Ja, du kannst irgendwie User-Scripts laden und sonst irgendwas. Es ja, gibt da und so, aber da gibt's dann irgendwie Blogposts, die sagen, ja, mach mal hier jetzt diese 10 Schritte und lad dir dieses spezielle CSS-File runter und schieb das in diesen Ordner und mach dann dieses und jenes. Und dann hast du wenn du dann Glück hast, dann blockst du die meisten Apps. Also deshalb. Also ich finde es dann halt immer noch praktischer, einfach zu sagen, ja, okay, ich starte mir jetzt einfach einen extra Chrome-User.
Ja, also ich habe tatsächlich für einen Firefox das Gleiche gemacht, also quasi ein extra Profil, was dann diese ganzen Privacy-Dinge einfach für mich macht. Und wenn ich das Ding zumache, dann ist auch alles Cookies gelöscht und so.
Ja, genau.
Und ich denke, das ist für mich aktuell der einfachste Weg, das zu lösen.
Ja, ich meine, Alternative wäre halt jedes Mal, wenn du auf irgendwie mal auf so eine Seite gucken willst, die irgendwie böse Tracking-Geschichten macht, den Porn-Mode zu benutzen. Aber ist halt auch unbequem, so auf Dauer.
Klar.
Ja.
Okay.
Okay. Ich glaube, das war's dann, ja, im Großen und Ganzen.
So. Sind wir durch, durch diese Sendung. Dann passt morgen auf, dass euch irgendwie keine schwarze Katze von links nach rechts nach links, keine
Ahnung. Was auch immer, eins von den beiden.
Ja,
eins ist gut auf jeden Fall, habe ich mir sagen lassen. Das eine, aber das andere nicht.
Dann lasst es einfach. Also keine schwarzen Katzen morgen, oder wenn ihr das hört, heute, oder ich hoffe, euch sind
oder dann ist schon zu
gestern
spät.
Genau, keine über den Weg gelaufen oder wie auch immer, weil es ist irgendwie Freitag der 13. und wer irgendwie komische Sachen glaubt, der muss halt aufpassen.
Der hört uns wahrscheinlich auch nicht. Würde ich jetzt behaupten.
Ach so, meinst du, Leute, die komische Sachen glauben, hören uns nicht?
Wahrscheinlich. Ansonsten würden sie es nicht mehr gucken, weil wir haben schon so hart oft über Esus abgelästert.
Das muss ja nicht ESO sein.
Ja, die noch. Können ja einfach abergläubisch sein und nicht ESO sein.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht?
Genau.
Das
nicht.
Doch. Na gut. Dann stimmt. Ist es vielleicht so, wenn ihr es seid, dann habe ich euch damit auch beleidigt. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid von Felix beleidigt worden.
Das ist, glaube ich, was Gutes.
Mhm. Wahrscheinlich schon.
Also wenigstens morgen. So, 13.
Ja, dann, ich wünsche euch wie immer frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Dinge.
Und Sachen, Zeug, Kram. Ja, den Mumble habe ich schon abgeschossen. Darum.
Da kotzt sich keiner mehr, dann quasi tschüss.
Ja, der Mark hat ja vorhin schon tschüss gesagt und bei Marcel wusste ich nicht, ob er noch dabei ist oder ob es sein Client
nur. Du hättest ihn ja wenigstens mal fragen können.
Ja.
Nee, das wäre zu einfach gewesen.
Gut, dann bis nächste Woche, da sind wir auf jeden Fall nochmal da und dann machen wir Pause.
Ciao, ciao.
Ciao. Voldreho. Ciao, ciao.